nochmal rüber geschrieben.
Und Dennis Schumacher. Und Dennis erzähl nochmal weiter. Was war da mit der?
Willst du wissen, wie viel dein Auto
wäre? Das war auf jeden Fall drin. Sicher. Schumacher, du Fotze.
Also bei uns wird nicht geschnitten.
Schlechtes Dank. Nicht so.
Ich würde sagen, wir machen das jetzt. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach so durch.
Ja.
Herzlich willkommen zu Tales from the Pod, zum fünften Take mittlerweile. Zurück im Oktober. Und nach einer etwas längeren Pause, habe ich jetzt schön reingeschmatzt, merke ich gerade. Es tut mir leid, Dennis. Oh. Nachdem wir, wie hat man gerade so schön gesagt, eine Passiv-Co-Piloten-Krankheitsphase haben.
Ja, die ja noch ein bisschen andauert und noch ein bisschen, noch ein bisschen Zeit benötigen wird. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir jetzt wieder regelmäßiger etwas in den Äther zu spülen. Und werden dann aber dementsprechend sehen, wie es funktioniert. Weil manche Dinge sind tatsächlich aktuell nicht unbedingt berechenbar.
Genau, also wir versuchen natürlich den 4-Wochen-Takt zu halten, aber seht uns nah, wenn das nicht funktioniert.
Genau.
Wir werden einfach so Folgen veröffentlichen, wie wir es halt schaffen von der privaten Zeit her.
Oh.
Und ich...
Hab nichts gesagt.
Und generell muss ich sagen, es ist schön, wieder hier zu sein. Und ich habe irgendwie doch für dieses Wochenende verflucht gute Laune gerade. Das tut mir ganz gut, euch wiederzusehen.
Mhm.
Ja, so.
So, in diesem Sinne lassen wir jetzt mal das Intro abspielen.
Genau,
ne?
Ja.
Und dann starten wir frisch.
Und dann werden wir mit ein bisschen unemotionaler.
Genau.
Genau, ja. Gut, tschüss.
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 Das ist kein Campingplatz hier. Wie oft denn noch?
Als Maul, du Scheißfotze!
Sag mal, kann dieser Typ eigentlich einen normalen Satz sagen?
Frank. Contenance.
Tales from the Pod im Oktober. Was soll das? Was guckst du denn jetzt so doof? Nils, bist du am Start?
Ja.
Stefan.
Absolut.
Und wir haben heute einen Gast dabei.
Hallo Chris.
Hi. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das gut finde, dass...
Ja, die Jungs haben mir gerade gesagt, ne? So, ey, starte mit der Folge und ab und an geht's mit mir durch, da kann ich auch nichts dafür, tut mir leid.
Sind sofort hier reingestolpert.
Genau. Wir haben heute einen Gast dabei, wie schon gesagt, der Chris von Diarö. Herzlich willkommen an dieser Stelle, wir freuen uns mega, dass das geklappt hat. War ja auch so ein bisschen hin und her jetzt in den letzten Wochen, so wie wir das halt eben versucht haben umzusetzen, deswegen... Auch da, danke, dass es geklappt hat. Wir freuen uns.
Ja, ich habe zu danken. Also danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Jetzt auch mal euch beim Reden zu sehen, anstatt nur zu hören.
Ich weiß nicht, ob da gut ist.
Ja, weiß ich auch noch nicht. Du hast da gerade nochmal das Rollo hochgemacht. Jetzt sehe ich ein bisschen mehr von euch. Ob das jetzt die beste Wahl war, das wird sich zeigen.
Ich kann das auch wieder runter machen. Ne?
Ja, keine Sorge. Das geht schon. Danke für die Einladung, wie gesagt. Ich freue mich und bin gespannt.
War von langer Hand irgendwie angedacht und hat sich aber jetzt auch immer irgendwie verzögert durch gewisse Umstände.
Genau.
Ja.
Und aber jetzt auch cool, dass das auch jetzt so kurzfristig mit der Umplanung dann bei dir gepasst
hat. Ja, alles gar kein Problem. Also
auch wenn wir jetzt den Kater dafür in Kauf nehmen müssten. Ne?
Ja, da muss man jetzt den Leuten nochmal sagen, also ich war gestern auf einer Hochzeit und da hat's schon gut geschmeckt. Ja, das Bier war lecker und ging
aber
sehr lang.
Aber du siehst tatsächlich wirklich frisch dafür aus.
Ja, das ist, weil das wohl öfter mal vorkommt.
Das blühende Leben.
Ja, so. Nee, alles gut. Also ich habe mir auch einen Wecker gestellt und so und habe mich heute dran gehalten, frisch zu sein, damit ich hier sein kann und mich nicht anhöre wie Walter Frosch in seiner Prime.
Obwohl, hätte ich auch lustig gefunden, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also hätte was, ne?
Aber hätte auf jeden Fall
so
was
richtig
gehabt,
hart,
ne?
Angefickt von der Stimme. Also,
ja. Ist jetzt auch nicht für jeden was, ne? Aber
das zeigt auch wieder ganz klar, du kannst halt so offen, wie du willst, aber von Stauder kriegst du keinen Kater.
Ja, es war dann wirklich nicht das Bier, ne? Also der Kater kam vom Schnaps, der dann da an der Theke gereicht wurde, aber ne, alles gut. Ich bin,
wie
ich bin
hast du eben
halbwegs
gesagt,
fresh.
Also Bier zu Schnaps ist nicht gut, ne?
Oder wie, nee, genau, oder wenn du anfängst zum Schnaps das Bier zu trinken, besonders, ich sag das, weißt du?
Ich habe seit
30 Jahren keinen Schnaps mehr getrunken.
Allgemein kein Alkohol getrunken seit 30 Jahren.
Schnaps auf Bier, da rate ich dir, oder wie war das? Nee, das war mit Wein oder so. Ne?
Irgendwas mit Wein.
Ach, ist doch egal, komm, wir schweifen ab. Wie war denn die Hochzeit, wenn ich frage?
Top. Shoutout nochmal an Eva und Patrick, da war wirklich eine Top-Hochzeit.
Ja, geile Sache.
Ja, hat Bock gemacht.
Oh ja, so, wir sind bei dir, wir sind bei deiner Band, wir sind bei dir, Rö. Stell dich doch mal einmal kurz vor und ja, vielleicht so einen kurzen Abriss, wie du zur Mucke gekommen bist, warum, weshalb, wieso. Wir sind da sehr interessiert.
Gerne, also ich bin Christian, bin der Sänger von der Band Diarrhoe. Ich bin 38, bin also verhältnismäßig jung. Und ja, die Band und so, das ist irgendwie alles so aus der Schulzeit entstanden. Da habe ich auch natürlich mit dem Genre des Metals, so ich würde sagen, Ende der 90er, Anfang 2000er so richtig reingetaucht, ne? Und angefangen hat das alles mit einem damals sehr guten Freund von mir, dem Joscha. Mit dem habe ich so Ferienzeit, Schulzeit viel über die Genres mich ausgetauscht und so. Wir haben Platten getauscht, haben uns Mucke zusammen angehört. Und immer wenn wir uns in der Freizeit gesehen haben, ging es irgendwie immer um Mucke. Genau, und dann haben wir uns irgendwann entschlossen, ey, lass doch mal irgendwie selber was machen auch. Einfach richtig blöd, ne? So richtig Drumcomputer, richtig Holzklasse, ne?
Also, womit fing das musiktechnisch an? Was waren so die ersten Bands für dich? Die ersten?
Ich glaube, also wo es so ein bisschen härter wurde, war, also ganz, ganz angefangen hat das so mit so Sachen wie Limp Bizkit. Mhm. Das war so richtig sporadisch.
Und so Mitte 90er Jahre.
Ja, ja, wann kam denn die Chocolate Starfish-Platte? Ja. 2000 oder so? 2001?
Ja, irgendwie sowas.
Muss ja gewesen sein, noch bevor die World Train Center da gefallen sind, weil die haben ja ein Musikvideo oben drauf gedreht, ne? Auf dem Heli.
Jo, Tatsache, stimmt.
Ja, bei dem MyWay-Video, glaube ich, haben die oben noch auf den Twin Towers gestanden.
Genau, ja. Von der also irgendwie so. Also,
ja, ja, das ist da drauf gewesen, ja. Da war ja auch hier die Zeit, wo die Mission Impossible Soundtrack gemacht haben.
Ja, aber mit diesem Nuki oder so war Mitte 90er.
Ja, ja, da war es genau 96, 97,
ist genau 2000.
2000 ja, ja. Ja. Und 2001 war dann mein erstes Konzert, da war ich auch bei Limp Bizkit, weil da war ein Godsmack. Unfassbar geile Show gewesen. Ja, und damit fing das so an, 2000, 2001, dann kamen dann relativ schnell Sachen wie Slipknot und so, und dann wurde es ab da immer extremer. Und ich glaube, die erste wirklich, also extrem in Anführungszeichen muss man hier sagen, die erste mehr schwerere Platte war dann die, war das die Gormageddon von Aborted, glaube ich, 2003.
Ja,
das war dann, und damit fing es dann an, und dann
das war die ab mit da, diesem, dieses beigefarbene Cover, ne, mit grünen.
Ja,
oder
ja, ja, genau. Mehr, das ja, war so, so grünlich-beigig, irgendwie war das. Genau, und damit fing das Genre für mich an, sich immer weiter zu öffnen, natürlich. Ne? Und man könnte jetzt sagen, mein Musikgeschmack ist seitdem
stehen geblieben.
Eine Achterbahn, eine abwärtsfahrende Achterbahn.
Ja, habe ich so, so die.
Ja, ja, das war mit dieser Säge, dieser Doktor da, ne? Genau. Und das war so, da habe ich so die ersten Gehversuche dann mit dem Joscha zusammen gemacht, dass wir sagen, ey, lass einfach mal Gitarre hier an ein paar Effektboarde dranballern und dann in den Rechner rein und wir programmieren Schlagzeug und dann probieren wir einfach mal. Und durch dieses Ausprobieren sind halt so, also wirklich die, das war wirklich Müll, was wir da gemacht haben. Da war einfach nur, Hauptsache, das ist irgendwie.
Ja, was heißt Müll?
Pipi, Kakao. Ja, nee, wirklich. Ja, also ich rede wirklich von, das war wirklich scheiße.
Ja, ihr habt ja auch, ich hab ja auch mal ein bisschen da die Disco.
Ja, der Bandname, da komme ich aber gleich nochmal zu.
Ja, ihr habt ja auch so, ich hab mal so ein bisschen da die Disco irgendwie durchgegeben.
Ja, schwierig.
Ach, schwierig. Oh, da war ja auch so die ersten Sachen klar, ne?
Ja, also, Katastrophe.
Aber eher, wie viele Demos habt ihr gemacht?
Ach, das war, also ich glaube, wir haben angefangen mit dieser einen, ich sag jetzt mal, für heute will man sagen, das war eine Full-Length, aber das war einfach nur eine Ansammlung von Müll. Da war die erste, ja, wirklich,
du,
nee, so,
du
so
schon ehrlich, hart mit euch ins
nein,
Gesicht,
nein,
oder?
Völlig auch zurecht. Also, das war wirklich, das war schlimm, was wir da am Anfang gemacht haben. Wir haben angefangen mit so einer, ich glaube, das waren 15 oder 17 Lieder, das war halt so Grindcore, ne, so richtig Pimmelhumor und alles war irgendwie so auch völlig politisch inkorrekt. Also, das war, jeder wollte mit allem anecken zu der Zeit und da haben wir gesagt, wir machen das genauso, ne? Aber schlimm. Also, würde ich auf gar keinen Fall nochmal wieder so machen. Wir haben die Platte gemacht, auch alles selber gebrannt und so. Danach kam dann eine 5-Track-EP, die, warte mal, wann kam die denn? Ich glaube, also die erste Platte war 2005. Also, ja. 2005, 2006, da haben wir auch den ersten Gig gespielt, damals im AZ Mülheim. Und danach haben wir 2007 diese EP gebracht, dann kam nochmal eine Demo mit zwei Liedern, die wir auch nur gemacht haben, weil wir so ein Rocktage-Ost-Ding da gewonnen hatten mal. Und da waren dann Studiotage mit drin und da haben wir nicht mehr geschafft, als zwei Lieder aufzunehmen, glaube ich.
Weil die Zeit zu kurz war? Oder?
Genau, das war, glaube ich, nur ein Wochenende und wir wussten nicht, was machen wir jetzt. Da haben wir quasi auch einen Song nur dafür fertig geschrieben, damit wir Hauptsache, wir nehmen mal auf. Wir müssen das ja nutzen, so, haben uns selber da den Druck gemacht. Aber auch, das war nicht der Rede wert. Und danach kamen dann nochmal irgendwie zwei Lieder und dann kam dann eine ganze Zeit nichts, weil wir da Probleme hatten mit der Besetzung in der Band. Dann Bassist rein, raus, Schlagzeuger weg, neuer Schlagzeuger. Und dann kam, glaube ich, 2013 erst dann die erste, ich sag mal, für unsere Verhältnisse ernstzunehmende Platte, die aber am Ende auch nur wie eine Compilation funktioniert hat, weil wir da auch nicht rangegangen sind und gesagt haben, wir machen jetzt ein Album, sondern wir müssen doch mal jetzt unsere Lieder rausbringen. die wir da gespielt haben zu der Zeit. Und das war dann 2013. Und dann gab es auch Auf und Ab und neue Besetzungen. Und ich bin halt von vornherein der Sänger gewesen, immer. Und der einzige übrig gebliebene Gründungsmember jetzt. Also und seitdem hat alles durchrotiert.
Der Kollege, wie hieß er nochmal? Jascha?
Joscha, der Gitarrist. Der
war irgendwie 2018 oder ist er raus?
Genau, ne? Der ist 2018 ausgestiegen. Hat da irgendwie in seinem Leben andere Prioritäten gehabt dann zu der Zeit. Der hat auch noch andere Bands gehabt, aber die gibt's auch alle nicht mehr. Da hat er auch nicht mehr weitergemacht, soweit ich das weiß. Genau, der ist dann ausgestiegen und das war dann der größte Knackpunkt für uns, weil wir hatten zu der Zeit viele Gigs bestätigt. Und dann ist uns das weggebrochen und dann haben wir da in Rekordzeit einen Ersatz gefunden mit dem Andreas, Spitzname Lumpi. Der hat uns dann da in relativ kurzer Zeit ausgeholfen, sodass wir da zumindest weiter mit den Shows machen konnten. Damals auch Death Feast Open Air, erster Tag, ne? So, das war für uns wichtig, die Show zu spielen. Also brauchten wir einen Gitarristen und dann hat der Lumpi uns da geholfen. Und dann war der, ich glaube, 3 Jahre, 4 Jahre bei uns Gitarrist. Dann hatten wir in der Zeit mit ihm auch die letzte Platte, die zuletzt rauskam, aufgenommen. 2021 kam die raus. Und dann ist er, glaube ich, wann ist er rausgegangen? Ich glaube, 22 haben wir noch auf dem Rock the Hell in der Schweiz gespielt. Und dann Ende 22, Anfang 23. Da haben wir dann wiederum einen neuen Gitarristen gebraucht. Ja, und das ging dann immer so auf und ab. Deswegen stehen wir gerade so
aber das kurz ist jetzt vor mal EP, eben die Arö-Abriss
in Rekordzeit.
In 3,5
ja.
Minuten.
Ja, nur für die zeitliche für die Timeline. Ja, genau. Da können wir uns da an der Timeline weiter durchhangeln. Also,
nee, aber das ist aber auch krass, ne? So, du bist dann jetzt die kompletten 20 Jahre dabei.
Ja.
Und du bist so die
ja? Du bist also sozusagen der Dani Filth.
Ich hatte sogar mal die Haare. Wirklich. Also ich habe bis 2009 hatte ich lange schwarze Haare. Da existiert auf unserem Instagram-Profil auch noch ein Foto von. Ja. Das war genau die Show, wo wir dann gespielt haben, die dann mit in diesem, was man da gewonnen hat bei den Rocktagen Ostdahls. Da haben wir dann vom Turok auf der war noch die Metal-Bühne, ja. Das gehörte aber noch zu Essen Original, das war jetzt nicht Turok Open Air oder so. Ja. Da gab es ja damals noch eine Metal-Bühne. Da haben wir dann gespielt und das war meine letzte Show mit langen Haaren. Und damals unser Drummer Martin, der auch bis heute noch unser Drummer ist, hatte da das erste Mal kurze Haare. Das war ganz skurril, weil er hatte erst die ganz, ganz langen Haare und hat sich die abgeschnitten. Erste Mal da mit kurzer Frisur.
Ja,
und meine letzte mit langen Haaren, ja.
Okay.
Genau.
Ja, abgefahren, ne? Aber das ist dann, ja, ich spreche...
Du entfernst dich vom Mikrofon.
Ja,
ziemlich lässig heute, muss ich sagen.
Ja, ich weiß nicht, also so kann ich nicht sitzen, so weiß ich nicht. Irgendwie ist das...
Der geneigte Hörer, Stefan versucht, seinen Kadaver von links nach rechts zu schieben.
Ja, das ist irgendwie so, die Knochenschmerzen.
Ja, wenn du vorher 4 Stunden spazieren warst, ist das kein Problem.
Ja, so ist das manchmal. Aber
was war das jetzt für eine Kiste mit diesen Rocktage Ost?
Genau, also das war so ein Bandwettbewerb, der war in Essen, in verschiedensten Stadtteilen gab es dann Rocktage Ost, Rocktage West und so weiter. Und da waren dann in so, ich glaube, waren das 3? Ja, es waren 3 Tage.
War das zusammen hier mit Essen Original? Oder
Nee, das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Das waren die Rocktage. Ich glaube, da hat die AWO auch immer das Sponsoring gemacht. Und die haben das im Julius Leberhaus veranstaltet, im Hüweg in Steele.
Ja.
Dann war in Werden noch was. Ich glaube, im Grend auch was. Ich weiß es nicht, das ist schon so lange her. Ne? Aber das waren dann so Contests, wo dann, ich glaube, an 3 verschiedenen Tagen waren dann immer Bands, die dann so von der Jury hinterher bewertet wurden, wer da die beste Show gemacht hat. Und vielleicht ging es auch nicht nur um die Show, sondern auch natürlich die musikalische Qualität. Dass wir damals da gewonnen hatten, war völlig absurd. Aber wir haben halt eine unfassbar starke Show gehabt zu der Zeit. Aber die machen wir auch immer. Also wir machen immer volle Power, egal ob da 10 Leute oder 1000 stehen, ist scheißegal. Und das hat die wohl überzeugt. Und diese Contests liefen jahrelang sehr erfolgreich. Viele, die haben wirklich viel für die Jugend gemacht. Ne? Also die ganzen Bands, verschiedenste Genres. Ne? Da war Metal, Punk, Hardcore, auch einfach nur so Alternative-Zeug, die haben alles durchgewürfelt und die Bands mussten sich dann mehr oder weniger duellieren, sag ich jetzt mal vorsichtig. Mhm. Ja, und da hatten wir uns in der Vorrunde als Gewinner durchgesetzt, um ins Finale einzuziehen. Da hatten die damals im großen Saal vom Julius Leberhaus das Finale gemacht von Rocktowers.
Geil. Klein, ne?
Das hatten wir auch genommen für unsere Release-Show 2013, wo die Platte rauskam. Da haben wir auch oben den großen Saal voll gemacht. Das war auch geil. Genau, und da haben wir dann gespielt im Finale. Und da war dann hinterher ein Gig bei den Rocktagen, bei der Essen Original auf der Metal-Bühne. War dann bei den Rocktagen der Preis. Und das haben wir dann mitgenommen und haben dann da vor dem Tour gespielt. Und da war das erste Mal so ein etwas größeres Publikum für uns.
Das war auch früher, hieß das nicht irgendwie Emergenza oder sowas?
Die ja, das gab es auch, ja.
Ja,
auch
ja,
diese,
ja,
das waren dann aber schon die größeren Bühnen, ne? Die haben das da, man hat nicht auch, ja, haben die im FZW?
FZW haben ja, die
ja,
auch.
Ja, aber die in der großen, genau, die ja, großen Dinge, ja.
Das ist doch hier der Marcel, hier der Schulz. Mit so einer Band haben die doch damals das Ding gewonnen, oder?
Boah, ich weiß nur, dass der Frank da, meine ich, auch damals mitgemacht hatte mit seiner Combo, ne? Ich weiß nicht mehr, aber das war halt damals so. Das gab es immer mal wieder, ja, ja, ne? So.
Das gab so eine Phase, ich glaube, das war zwischen 2007 und 2010, 11, 12, sowas. Da gab es viele solche Band-Contests.
Ja.
Dann haben wir gesagt, komm, das ist mit unserem Bandnamen, das ist so bescheuert, da müssen wir eigentlich mal hin, ne? Dann haben wir uns da beworben, die haben uns genommen, weil man kannte sich, also man muss dazu sagen, Julius Leberhaus war so unsere erste Wirkungsstätte, da hatten wir unseren Proberaum unten im Keller. Und dadurch, dass wir da den Jürgen Zimmermann, Zips Zimmermann, kannten, hat man gesagt, immer Jürgen, was ist mal hier Rocktage, ne, du kennst doch, ne, können wir da nicht mal, ja, schick doch mal eine E-Mail, seid ihr bestimmt am Start, man kennt euch ja hier so, ne. Und da sind wir dann irgendwie reingerutscht und dadurch...
Sind da eigentlich immer noch Proberäume?
Boah, das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Oh. Ich war auch ewig nicht mehr auf einer Show, da war ja die Ruhrpott Revival Shows, die sind ja da gewesen, ne.
Aber das ist musikalisch auch nicht so hundertprozentig deine Baustelle, oder? Ach, oder geht, also Hardcore?
Hardcore höre ich auch schon, naja. Jetzt, also jetzt nicht unbedingt immer so den stumpfesten Beatdown, aber ja, da würde ich mich aber auch irgendwo in eine Ecke hinten hinstellen, damit ich da bloß keine Hacke im Gesicht habe. Ne?
Ja, du, und selbst das bringt nichts. Also, ja,
ich weiß.
Aber zurück zum Bandnamen.
Genau, ja. Soll ich dir denn jetzt erklären, warum die ja will?
Ja, also pass auf.
Die Frage kommt mich immer. Das ist aber,
ja, nee, ist ja irgendwie grammatikalisch auch nicht richtig.
Ganz genau, so, und das ist genau das Thema. Also ich... Ich kann im Idealfall jetzt einfach mal das erzählen, wie der Name überhaupt zustande gekommen ist. War, weil wir bei Joscha zu Hause saßen und da halt das erste Mal versucht haben, was aufzunehmen. Und die hatten so ein, also die wohnen in so einem Haus mit so einer Maisonette-Wohnung in einem, mit einer Wendeltreppe so irgendwie. Und oben bei der Wendeltreppe hatte der Joscha sein PC immer stehen, also vor seinem eigentlichen Zimmer. Weil das war ein bisschen kleiner, das Zimmer. Und er hat dann ausgelagert und wir saßen vor diesem PC. Und alles, was wir gemacht haben, hat man natürlich dann auch unten gehört, wegen dieser Wendeltreppe. Es war sehr laut. Und wir haben auch beide zu der Zeit, ich sag jetzt einfach mal vorsichtig, Gesang gemacht. Also Joscha und ich haben da in das Mikrofon reingebölkt wie die letzten Bauarbeiter. Das war wirklich schlimm. Und dann kam irgendwann die Mutter halt hoch. Und meinte, sag mal, was macht ihr denn hier? Der hört sich an wie geistiger Dünnschiss, ne? Und dann haben wir gesagt, ey, wir brauchen ja eh gerade einen Bandnamen, ne?
Stopp!
So, und dann haben wir durch halt Joschas Mutter den Bandnamen Diarrhö für uns entdeckt. Dann haben wir gesagt, ey, wir tippen das jetzt mal hier ein mit so ein paar Schriftarten. Und so, das sind zu viele Buchstaben. wir müssen das reduzieren, ne? Und dann haben wir einfach weniger Buchstaben genommen, damit das Logo ein bisschen kompakter wird, ne?
Ja,
und da, so ist der Name dann entstanden und bis heute geblieben.
Da musst du erst mal drauf kommen. Ja,
ja, das habe ich mir gerade auch gedacht.
Ja, das war dann irgendwie so eine Initialzündung, die wir da gebraucht hatten, damit wir das auch offiziell dann als eine Band machen.
Ja.
Und nur zu zweit Drumcomputer. Ich habe sogar noch Bass gespielt zu der Zeit, aber das kann man auch nicht Bass spielen nennen. Also das war am Ende nur 0101 ja, oder der Gitarre ein bisschen gefolgt. Ne? Genau, und dann haben wir so angefangen. Und das haben wir dann auf eine CD gebrannt mit 17 Liedern. Und dann haben wir das in der Schule, in der Schulklasse verkauft, ne, für den Fünfer. Ja, gut. Und 2006 die erste Show dann gespielt, weil wir jemanden gefunden haben, der das am Schlagzeug spielen wollte. Also es war jetzt auch wirklich, war alles sehr rudimentär, was wir gemacht haben. Ne?
Aber ja, dann in Eigeninterpretation oder war das spielbar, was ihr da gebaut habt?
Ja, schon. Hattet? Also wir haben jetzt nicht hier... da sitzt ein,
also ich kenne die Demo nicht, am, darum... An,
also ja, besser ist... Ich bin
also so alter agoraphobic Nosebleed.
Ey, oder so. Nein. Also da, wir waren ja meilenweit weg davon, dass man das wirklich irgendwie genießen konnte. Also wirklich, das war jetzt nur, weil wir viele Leute kannten.
Und du machst mal schmackhaft, ich möchte das hören.
Nein, also ich kann dir garantieren, das wird nicht passieren. Also kann ich auch ganz offen und ehrlich mit umgehen. Der Kram, der ist mir mittlerweile auch unangenehm, weil unser Drummer, der spielt das gerne mal aus, dass ich die Sachen so... Fremdschämen scheiße finde, dass der das auf seinem Handy hat und im Proberaum manchmal
da kommt
anspielt.
Der Martin nur weg.
Martin kommt dann und sagt, ja, Jörg, kein Problem. Dann drückt er da einmal auf irgendeine Datei, die er in seinem Speicher hat und dann kommt ein Lied und ich schäme mich da selber in Grund und Boden für. Aber es war spielbar. Also, ne, dann,
ja, okay.
Tim hat damals Schlagzeug gespielt bei uns und das war jetzt so, der war auch, muss man ja jetzt auch ganz offen sagen, etwas limitierter, was das Spielen angeht und unsere Musik hat da aber auch das natürlich genauso hergegeben, dass man da nicht viel für machen musste. Das war halt, das hat sich angehört, also ja, jeder fängt ja mal an und so, ne, aber das hat sich dann aber auch über die Jahre natürlich verbessert, ne, also wir alle haben uns verbessert und in einer Art und Weise, wo ich jetzt mittlerweile sagen kann, ich bin schon stolz darauf, was wir jetzt gerade machen, so, ne, aber das früher, bin ich froh, dass ich das nicht mehr selber hören muss. Ich bin froh, dass das kein anderer hören muss. Und ja, das wäre, war dann wirklich ein wildes Experiment, was sich dann jetzt zu einer 20-jährigen Band-Geschichte hochgearbeitet
hat. Aber ihr seid dann von 2 Leuten dann auf 3.
Genau.
Und irgendwann dann aber auch jetzt seid ihr ja 5.
Aktuell,
also,
ja.
Also beziehungsweise aktuell 4 oder habt ihr jetzt
ja,
9
also
Bassisten?
Die Besetzung ist für 5. Der Bassist ist immer noch nicht gefunden. Das kann okay. ich auch sagen. Wir werden die Shows, die wir für dieses Jahr noch haben, mit Session-Bassisten arbeiten.
Okay.
Und wir suchen immer noch, also Stand jetzt, Oktober ja. 2020.
Also alle da draußen, wenn jemand Bass spielen kann und...
Technisch versiert ist ganz wichtig,
mittlerweile ist
das schon... Mittlerweile
ist das schon echt technischer Kram, den ihr da macht. Da muss man schon ein bisschen was können, aber...
Also immer gerne, slidet in die DMs, wie man so schön sagt. Ne?
Ja,
schickt uns eine Nachricht, wir brauchen einen fähigen Bassisten oder eine Bassistin, mir egal. Hauptsache ein bisschen was können.
Ja, aber ihr seid dann halt kontinuierlich immer weiter gewandert, dass ihr dann halt noch eine zweite Gitarre haben wolltet. Dann
das kam recht spät sogar. Also wenn wir jetzt anfangen zu zweit mit Drumcomputer, irgendwie müssen wir auf die Bühne. Da wussten, also Technik gar keine Ahnung gehabt. Früher hat man halt auch hätte ohne einen Schlagzeuger umsetzen können. Wir wollten aber auch, gibt es ja wohl so Bands, die das gerne so machen.
Schon mal gehört. Ich weiß nicht, wovon
ihr redet. Wobei man, denkt dran, also das ist halt 20 Jahre her. Ne?
Ja, genau.
Also
da gab es auch schon den Easy Drummer.
Ja, natürlich.
Aber Drumkit von Hell. From Hell.
Wir haben uns damit nicht auseinandergesetzt. Wir haben gesagt, wir müssen irgendwie mit einem Schlagzeuger auf die Bühne. Da haben wir den Tim da rangeholt. Und dann haben wir von 3 Leuten, da war nur Gitarre, Gesang, Schlagzeug.
Hast du gesagt, Bass dann auch live gespielt?
Ich kriege es koordinatorisch nicht hin. Kann ich nicht. Ich kann nicht spielen und dabei singen und ich kann mich nicht. Das ist nicht für meinen Kopf gemacht.
Ich verstehe auch niemanden, der das kann.
Ich ziehe den Hut davor. Also wer Gitarre spielen und singen oder Bass spielen und singen, wirklich Weltklasse, bin ich sehr neidisch, kann ich nicht.
Oder noch andere Gesangslinien hat als die Führungslinie von der Gitarre oder so, oder, ne?
Guck dir mal das Video, dieses Video Devin Townsend Unleashed.
Aber der macht ja komplett alles entkoppelt.
Ja, klar, der Typ ist komplett entkoppelt. Ja. Das ist irgendwie, naja, gut. Aber eine Frage hätte ich.
Ja.
Also du hast jetzt gerade, ist ja auch, ich meine, du hast es gerade auch wunderbar auf den Punkt gebracht, die technische Weiterentwicklung.
Genau.
Vollkommen, ich habe jetzt in den letzten Tagen viel eurer Sachen, die oder beziehungsweise die 3 Sachen, die man da irgendwie online findet, mir durch angehört. Und gab es zu Ihnen einem Zeitpunkt mal den Gedankengang zu sagen, ja, okay, wir wollen jetzt weg von diesen Grindigen und wir wechseln den Namen und wir machen irgendwie von vorne? Oder war das so eine Sache, wo ihr gesagt habt, ach, was war Scheiß drauf, das ist jetzt so ein natürlicher Gang der Dinge? Oder?
Nee, also grundsätzlich. Wenn man jetzt von ganz Anfang an sich das anguckt, wir hatten nie einen Plan, in welche Richtung sich das entwickelt. Wir wollten einfach Mucke machen und das auf die Bühne bringen und zocken und Spaß haben. Dass sich das aber zu einer ernsthaften Band irgendwann entwickelt hat, trotz des Namens, hat sich dann irgendwie so ergeben, weil wir haben gemerkt, ey, irgendwie haben wir jetzt so richtig stumpfes Zeugs gemacht, aber da geht doch viel mehr. Man kann doch viel mehr machen, so immer mehr Einflüsse natürlich, die da auch eine Rolle gespielt haben. Ne? Andere Bands gehört, so wieder neue Inspirationen abgeholt. Aber dass wir dann von 3 Mitgliedern auf 4 gegangen sind, damit da ein Bassist bei ist, war ja schon so, okay, wir müssen irgendwie einen breiteren Klang haben. Da fing die Entwicklung vielleicht an, würde ich sagen. Dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt wirklich auch einen Bass, damit das einfach besser klingt live. Auch also bei den Songs, ob das jetzt besser geklungen hat, keiner weiß jetzt so genau. Nee. Aber im Ernst, also das war nie der Plan, jetzt zu sagen, wir wollen jetzt da und dahin oder wir haben jetzt die und die Idee. Bei mir, was ich bei mir selber gemerkt habe in den Songwriting-Prozessen, habe ich dann gemerkt, ich habe viel mehr zu erzählen, als was wir da bisher so Pipi-Kaka-Humor-mäßig gemacht haben. Und dann haben sich dann, ich würde sagen, mit der 2013er-Platte haben sich dann die ernsthafteren Nuancen da wiedergefunden, sodass dann ab da auch ernsthaftere Themen auch angesprochen wurden. Ja.
Aber man muss ja auch sagen, da warst du ja auch dann schon ein bisschen älter.
Ja, klar. Also, das ist ja ganz normal. Man entwickelt sich ja eh weiter. Also im Idealfall entwickelt man sich weiter. Gibt ja Menschen, die entwickeln sich eher zurück. Ja. Das gibt's da wohl auch.
Umgekehrte Vergreisung.
Ganz genau. Aber das ist es halt, ne? Dass du dann mit dem Älterwerden auch merkst, so, ey, es gibt Sachen, die sind mir wichtiger, als jetzt irgendwie den 100. Pimmelwitz zu erzählen auf der Bühne. Ne? So. Damit fing das natürlich an, wohl oder übel bei uns, weil wir das wollten, so ein bisschen auf schwarzer Humor, Selbstironie. Die Selbstironie ist bis heute erhalten geblieben, aber die Themen sind halt andere geworden und das ist auch ganz gut so. Und um nochmal zu der Frage zurückzukommen, also Bandname war uns immer irgendwie zu ikonisch, als dass wir den ändern wollten. Mhm. Klar, wir machen deutsche Texte, war früher auch mal anders, wir hatten auch englische Songs, aber wir wollten schon den Namen beibehalten, weil der halt so markant ist, weil keiner nennt sich das oder kommt doch keiner
drauf.
Hängen. Ne?
Ja. Bleibt volle Pulle hängen, ob du willst oder nicht.
Und klingt natürlich auch immer ein bisschen weniger seriös jetzt, ne? Aber damit komme ich vollkommen klar, weil in den 20 Jahren haben wir für unsere Verhältnisse schon echt einige Shows gespielt, wo ich gesagt habe, boah, geil, das war heute eine große Nummer für uns. Trotz des Bandnamens.
Genau, auch letztes Jahr, Death Feast, habt ihr auch relativ weit oben gespielt. Ne?
20.15 Uhr, erster Tag.
Mega geil.
Also, das war weltklar. Also geisteskrank. Kann ich aber gleich nochmal drauf eingehen.
Ja,
gerne.
Gerne.
Die Show, wo ich erste Mal gedacht habe, boah, das ist für unsere Verhältnisse unfassbar geil, war auch 2013. Also das war, wie gesagt, ne, schon mehrfach gerade angekündigt. Das war das Jahr, wo es für uns so ein bisschen weiter nach vorne ging. Genau. Ja. Und da haben wir, und vielleicht erinnert ihr euch daran, es gab ja da Death Feast in Hüngste. Mhm. Und dann haben die ja mal, ich glaube 2011 oder 12, haben die gesagt, wir machen jetzt erstmal ein Jahr nix. Und dann haben die ja nach einer neuen Location gesucht, weil der Acker da auf der Schwarzen Heide zu groß. Also war immer klar, die haben viel aufgefahren und ich glaube, das war nicht wirtschaftlich, deswegen haben sie sich verkleinert und eine neue Location gesucht, also war Pause. So, und dann haben wir auf dem Gelände, aber war das Extreme Fest. Vielleicht erinnert ihr euch daran, das hat zwei Jahre lang
gestanden. Ja, stimmt.
Das war so ein Konzept, da haben die in Deutschland, Österreich und Schweiz sich die Lineups immer durchrotiert. Ja. Dann haben die dann in Deutschland gemacht auf dem Schwarzen Heideacker da in Hüngste und da haben wir mit Diarrhoe 2013 gespielt. Und die hatten eine Bühne, eine große Open-Air-Bühne auf dem Wiesengelände und so eine Tent-Stage mit so zwei Spitzdach-Pavillon, diese fetten, diese Zirkuszeltmäßig.
Aber das war nicht das Jahr, wo auch Korps da gespielt haben und so, oder?
Das weiß ich nicht. Nee, warte mal. Das war das zweite Jahr, glaube ich.
Okay, weil ich
das war 13 und 14 oder 12 und 13,
also
ich weiß nicht mehr.
Vielleicht haue ich das jetzt gerade durcheinander, weil da haben im Zelt auch Weg einer Freiheit gespielt.
Ja, das war das Jahr, wo wir nicht waren.
Okay, alles klar. Okay.
Wir hatten nämlich zu der Zeit, ich kann mich nicht an die Headliner erinnern, aber da waren so Sachen bei wie Anna Karkes, ne. Warte mal eben. Wir hatten da Pestilence, haben da, glaube ich, gespielt.
Okay.
An unserem Tag. Ich weiß nicht mehr genau. Aber du kannst da vielleicht gerade mal live recherchieren. Ja. Wir hatten da jetzt, um zu sagen, das war krass für uns. Wir hatten da als Konkurrenz, sag ich jetzt mal, wo so zeitlich etwas versetzt eine andere Band auf der Open-Air-Bühne gespielt hat. Das war irgendein Black-Metal-Ding. Und das war jetzt primär kein großes Black-Metal-Publikum. Und wir hatten das große Glück, dass unser Bassist zu der Zeit, Lukas, da schön auf dem Campingplatz richtig Guerilla-Werbung gemacht hat für uns. Der hat gesagt, ey, hier, ich bin der Bassist von Diarrhoe, wir spielen hier Samstag. Das war der Tag, weiß ich ganz genau, Champions-League-Finale Dortmund-Bayern in Wembley.
An dem Tag
haben wir da nämlich gespielt und ich bin dann da hingefahren, hab die Show gespielt, bin abends nach Hause gefahren und hab mir dann in der 89. Minute von Ian Robben die Laune versauen lassen. Muss man auch sagen. Egal, aber das war das erste Mal, dass wir gesagt haben, Alter, was passiert hier gerade? Weil kein Mensch, danke dir, ich guck sofort ins Line-Up, hat sich irgendwie die Black Metal Band angeguckt. Alle waren im Zelt und ich dachte, was ist das denn hier? Es war so voll und die Leute hatten so Bock auf uns. Ich dachte, was passiert denn? Und da habe ich wirklich erst einen Tag oder zwei später, wo ich dann Bilder, Videos und so gesehen habe,
realisierst du,
das war schon eine ganz schön fette Hausnummer für uns. Und ab da haben wir auch gesagt, wir müssen jetzt viel mehr machen. Ne? So, Line-Up, jetzt kann ich euch mal eben alle abholen.
2013, ne?
Genau. Behemoth haben da gespielt. Broken Hope, Alter, geil.
Ja, Behemoth waren wahrscheinlich die keiner sehen wollte. Dann, ne?
Ach genau, und deswegen, da war das erste Mal, wo ich dann auch nochmal wieder einen neuen Einfluss für mich gefunden habe, nämlich Flashcore Apocalypse, fand ich live unfassbar.
Erste oder zweite Platte, glaube ich, ne?
Zu dem genau, Zeitpunkt. Genau, da war die eine mit diesem Kraken da vorne drauf, diese Mafia oder so. Hieß die Mafia?
Ja, ich weiß es nicht mehr.
Die war, also ich dachte, was passiert hier? Da stand ein Flügel auf der Bühne.
Ja.
Was geht denn jetzt ab? Das war für mich... Technisch waren die so krass und dann kam das dazu. Naja, doch hier, dann haben noch Hail of Bullets gespielt. Natürlich, was darf auf einem Festival nicht fehlen? Guter Lachs, ne? Ist ja klar.
Absolute Festival.
Ja, was war hier noch bei? Ich versuche, das ist jetzt alphabetisch hier. Vomitory, Vader.
Die haben sie mal wieder aus dem Schrank geholt in der Technik.
Ja. Entrails.
Schwede.
Deserted 4, Exhumed. Also da waren schon ein paar.
Gute Bands, Grave. Auf jeden Fall. Grave,
ja. Cataclysm.
Ach, guck mal.
Legion of the Damned. Oh mein Gott. Also da war schon ein richtig, richtig fettes Line-Up. Für uns natürlich krass, da zu spielen. Ne? Das war das erste Open-Air-Festival, auf dem wir gespielt haben. Und ab da wurden dann...
Und Tankard.
Ach, da habe ich was für Fett. Wollte ich jetzt nicht Saufmusik wollte ich jetzt nicht unterschlagen. Nee, und das war dann so der Anfang, wo ich gedacht habe, das ist geil. Wir müssen viel mehr Shows spielen. Und dann wurde dann natürlich durch technisch... weiterentwickelt, ne? wurde dann auch immer die Möglichkeit größer, Songs in eine andere Richtung zu schreiben. Und dann haben wir uns da einfach weiterentwickelt musikalisch. Das war für uns ein großer Schritt zu der Zeit.
Ihr habt ja auch einen unfassbar guten Drummer. War der schon immer so krass unterwegs, wenn ich fragen darf? Weil der ist ja hier, ich glaube, was in unserem Breitengraden an Schlagzeugern rumrennt. Ja, ist der ja, glaube ich, mit unter den, keine Ahnung, Top 2 oder so.
Stimme ich dir zu, 100%.
Ne, also ja. Deswegen, ne, also hat er denn auch so viel damit reingebracht?
Voll. In diesem der hat alles verändert für uns. Also als der bei uns in die Band kam, wir haben die ersten Proben, ich glaube Winter 2008 gehabt mit ihm. Und 2009 im Januar haben wir direkt auch die erste Show mit ihm gespielt. Und die erste Probe, wir haben dem halt das Material geschickt und das habe ich ja vorhin schon mal durchklingen lassen. Das war ja alles schon, sagen wir mal, eher sporadisch, was wir da gemacht haben. Aber der hat das auf ein Niveau hochgezogen. Der hat dann plötzlich die Double Bass so durchgeballert, wo ich dachte, das geht? In unseren Songs? Das will ich jetzt immer so. Und dann hat er wirklich ein musikalisches Level mit reingebracht bei uns, da ich gedacht habe, krass, ab jetzt können wir ja alles machen.
Am Schlagzeug steht uns ja offen.
Also Drumcomputer hin und her. Ne? Damit kannst du natürlich alles programmieren. Ja, voll. Und also da bin ich auch bis heute dankbar. Und Martin ist nicht zu ersetzen für die Band. Und das Niveau, was der auch, natürlich hat er sich ja auch, also das war mir gar nicht klar, dass das geht, ne? Dass der sich auch nochmal verbessern kann. Aber kann ja jeder. Ist halt eine Frage der Übung. Aber dass er das Level so hoch schon angesetzt hat mit der ersten Probe, war für mich ein absoluter Gamechanger und auch für die Band. Und das hat uns ganz neue Möglichkeiten geöffnet und die Entwicklung war dann stetig. Also jeder hat davon profitiert, dass er bei uns an den Drums saß. Ne?
Ja, ich finde das absolut wahnsinnig, wenn du bedenkst, wie sich dann auch so ein Mindset dann wahrscheinlich auch ändert mit den Möglichkeiten. War das dann für dich so der Moment, wo du gesagt hast, oh ja, das soll jetzt extremer werden oder technischer oder wie war das denn für dich, wo du dann gedacht hast, ja, okay.
Hat er ja gerade gesagt, hat die Double Bass gehört und hat gesagt, das
jetzt muss er rappen. Jetzt muss er rappen. Aber war das denn schon vorher, dass du gedacht hast, ja, das ist schon, du hast ja gesagt, also das war jetzt für dich eher rudimentär.
Ja, schon.
Aber war das denn dann so der Moment, wo du gedacht hast, so, boah, jetzt kann ich eigentlich genau das machen, worauf ich richtig Bock habe, oder?
Ja, na klar, ergibt sich sowas auch. Ich bin nicht jetzt, das, weil ich nicht machen wollte, habe ich ja auch nicht gemacht, sondern es war ja so, durch diese Steigerungen habe ich dann gedacht, so, boah, krass, wir können ab jetzt uns da in andere Sphären bringen, was das Songwriting angeht, weil früher war das, glaube ich, also ich kann mich nicht genau erinnern, aber wir haben schon versucht, das so live umsetzbar zu schreiben, ne? Und dadurch, dass wir da nie auf einem Tempo spielen konnten, ging halt nicht, war das Songwriting auch etwas limitierter dadurch. Mhm. Klar, dann entstehen nochmal andere Songs, wenn du technisch dich so weiterentwickelst, aber es war schon so, dass ich gesagt habe, geil, ja, extremer Metal und so, aber wir können das jetzt auch so machen. Und das war schon, hat mir schon so ein bisschen mehr in die Karten gespielt, weil ich habe zu der Zeit, das kann man vielleicht auch noch sagen, ich habe ja noch ein paar andere Bands gehabt, so in meiner Vita, ne? Okay. Kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Und da habe ich auch schon gemerkt, so ey, das ist eigentlich geil, wenn man noch einen Schritt weiter geht, was die Technik angeht. Und klar, ich hatte da Bock drauf, sonst hätten wir das ja auch nicht gemacht, aber das war jetzt nie der Gedanke, ich will mal dahin, dass ich super extrem technisch oder anspruchsvoll werde. Das hat sich halt ergeben. Und dadurch, dass man mit verschiedensten Einflüssen weitergemacht hat, dachte man so, boah, geil, das könnte man ja in so eine Richtung auch mal versuchen. Und das war dann einfach so, man hat ausprobiert. Ne?
Natürlicher Prozess.
Voll.
Und wie war das für die Instrumentalisten? Also das ist ja nun mal auch, du bist ja irgendwie auf dem Level und dann auf einmal hast du dann so einen Schlagzeuger da irgendwie an Bord, wo du vielleicht auch selber denkst so, Ich geh mal nach Hause üben oder so.
Ja, also das war jetzt zum Glück nicht so, dass man dann dachte, ich mache hier alles falsch, weil der ist so gut und ich nicht, sondern ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass wir geprobt haben und Joscha hatte da einen Riff im Kopf und hat das vorgespielt und Martin hat ein Gespür für Songs, das ist unwahrscheinlich, wie schnell der das visualisiert kriegt im Kopf, wie das klingt und setzt sich dann dahin und spielt 2-3 Dinger so testweise und dann hat er sofort eine perfekt passende Passage dafür.
Aber der kann auch selber ziemlich gut Gitarre spielen.
Ja, der ist absolut krass musikalisch talentiert in jeder Richtung. Der hat ja sogar auch eine Zeit lang Gesangsunterricht genommen, hat für ein Solo-Projekt was gemacht. Da ist noch nichts veröffentlicht. Also ich erzähle jetzt hier auch nicht zu viel, sondern der ist da dran, was für sich selber so zu machen, wo der sich um Gesang, Gitarre, Schlagzeug selber kümmert. Mhm. Ich weiß aber nicht, kenne ich jetzt gerade den Stand nicht, wie da ist, aber der ist an der Gitarre fit, der spielt Schlagzeug, ist wirklich für mich unerreicht.
Hat er denn dann auch sich, ich sag mal, nur auf den Schlagzeugpart beschränkt im Songwriting? Oder
überhaupt
hat
nicht.
Er auch wirklich Riffs geschrieben komplette Songs? Und
ja, also komplette Songs, wir haben uns, das war immer so ein Flow-Prozess
immer,
bei uns.
Ja, okay.
Die Songs, die haben sich irgendwie immer durch einfach nur Austausch von Ideen selber geschrieben sozusagen. Aber Martin hat dann auch dann gib mir mal eben die Gitarre. Was ist denn, wenn wir das mal so machen? Und hat dann im Austausch dann neue Ideen mit reingebracht. Also nicht nur die Drums haben das Songwriting verändert, sondern auch seine Ideen für Riffs, das kam auch mit dazu.
Ja.
Und wann kam für dich der Moment, wo du gedacht hast, oder für dich gedacht hast, ja, okay, jetzt würde ich auch textlich was ändern wollen? War das auch zu dem Zeitpunkt, wo du dann für dich so entschieden hast, so, hey, das geht irgendwie alles mit großen Schritten voran und da muss auch eine Veränderung irgendwie stattfinden, oder?
Ja, ich habe halt irgendwann gemerkt, dass ich jetzt nicht die nächste Band sein will, die einfach nur die ganze Zeit irgendwas in Richtung Gore, Grind, Porn, Scheiß. Der Name bietet sich an. Wir sind ja, jetzt klar. Aber nicht hier die zweiten Gutalax geworden, sondern wir haben uns weg davon entwickelt, von diesem Fäkal-Humor zu ich will jetzt doch mal mehr erzählen. Und mir war es besonders wichtig, und das beantwortet, glaube ich, die Frage am besten, mir war irgendwann wichtig, die Sachen, die mich beschäftigen, die mich belasten, die mich nachts nicht pennen lassen, dass ich das auch mal erzählen will. Oder der Gesellschaft ein bisschen nochmal den Finger in die Wunde legen wollen und so einfach nur Missstände aufzeigen. Sowas, das war mir dann doch wichtig. Und man kann das jetzt vielleicht auch formulieren mit, dass man schon politischer geworden ist, ne? Weil früher war das überhaupt nicht so. Aber das ergibt sich dann halt nun mal. Aber die Welt existiert halt, wie sie gerade ist, so. Das gibt ja genug Potenzial, daraus irgendwas für seine Songs mit zu verarbeiten.
Also, was mir so aufgefallen ist, zumindest auf dem letzten Album, ich habe gestern noch irgendwie einmal komplett durchgehört. Also, ich finde, du hast zwischendurch extrem catchy Momente. Da klingt irgendwie ziemlich blöd, weil Schlagzeug rappelt durch, die Gitarre machen Deadly Ding Ding. Aber der Gesang ist dann irgendwo relativ catchy obendrauf, tatsächlich. Also da habe ich auch gedacht, da könnte man rein türkisch mitböten.
Ja, ist auch geil, dass du das so siehst, weil ich lege da tatsächlich sehr viel Wert drauf, dass die Stimme für sich spricht, also wortwörtlich, ne? Also,
dass das auch ein eigenes Instrument wirklich ist und nicht irgendwo runtergeht im Rest.
Ne? Genau, weil ich bin jetzt nicht der da nur in das Mikrofon murmelt, sondern ich versuche schon präzise zu artikulieren, so beim Singen, also beim Singen, wenn man so nennen kann.
Beim,
ne?
Sprechen funktioniert es ja nicht.
Ne? Ja, das war jetzt natürlich.
Also, man hört das wirklich richtig, richtig gut. Also, ich, geil, wie gesagt, ja, also ich habe schon vorher ein paar Sachen von euch gehört, aber ich finde, du tanzt mit deinem Gesang auf den anderen Instrumenten rum.
Genau.
Jetzt nicht negativ, sondern wirklich, du gibst dem Ganzen da irgendwie auf einmal einen komplett anderen Drive. Also ich bin kein Sänger und ich bin auch weit davon entfernt, da irgendwie einer zu werden.
Ist nie zu spät, ne?
Nee, lass mal, vergiss es. Aber du machst dann da echt Sachen, die, wie gesagt, zum einen für mich total catchy waren, wo ich gedacht habe, okay, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, so, du stehst dann so gefühlt vor einem mit Zeigefinger in der Hand ne, und schnauzt den Leuten ins Gesicht.
Also, ja, finde ich gut. Ja, so soll das auch sein.
Ich stelle mir gerade vor, wie Zeigefinger in der Hand aussieht.
Mit Zeigefinger in der Hand?
Ach so, sorry.
Hast du das so gesagt?
Achso, mit Zeigefinger im Gesicht.
Entschuldigung, habe ich voll ausgeblendet.
Also, ich auch. Na, ich habe so dieses...
Trivial, so damals die Lehrer, die so diese Hände an diesen Zeigestäben hatten. Zeigefinger in der Hand.
Ich habe jetzt sehr an Raststätte und Travel-Pussy gedacht. Aber lassen wir das.
Aber was ihr ja auch ganz viel habt, ihr arbeitet unheimlich viel mit Samplen.
Ja, klar. Also live. Ist live auf jeden Fall.
Live noch mehr, aber klar. Auch auf der Platte sind ja immer wieder zumindest Intro, Einspieler und so weiter mit drin. Ist das für dich auch ein Stilmittel, das du mit dem Gesang zusammen irgendwie siehst, dass das so, oder ist das wirklich nochmal was Autarkes, Separates?
Also ich würde immer, wenn ich jetzt heute anfange, mir was für einen Song für einen neuen zu überlegen, ich recherchiere immer viel auch zu einem Thema. Wenn ich jetzt weiß, ich möchte was über Polizeigewalt schreiben, dann recherchiere ich dazu, gucke mir einige Dokus und so an, um einfach nochmal ein bisschen...
Also Fantasy-Texte.
Gibt's ja gar nicht, ne? Gibt's ja gar nicht. Findet auch gar nicht statt. In Deutschland überhaupt gar kein Thema. Spaß beiseite. Und da kommt es dann dazu, dass manche Sachen, ob das jetzt im positiven oder im negativen Sinne was formuliert wird, das ergibt sich dann, dass ich denke, boah, das wäre geil, das vorweg als Sample zu nehmen, damit man schon, bevor der Song überhaupt losgeht, schon mal weiß, okay, wir gehen jetzt in die Richtung.
Was ist die Marschrichtung sozusagen?
Genau, du gibst dann schon, klar, auch humoristischer Natur, ne? Also wir arbeiten auch so unglaublich viel mit Humor, auch wenn die Texte kritischer geworden sind.
Ja gut, also ich sag mal, die Live-Samples sind ja nochmal andere als das, was auf den Platten stattfindet.
Also die Songs, die feste Samples haben, die werden auch live genauso besampled, sag ich jetzt mal. Ja. Ne? Also das wird schon genauso umgesetzt, aber klar, da sind dann andere Samples bei, die dann für unsere Show, die wir ja machen, wie wir sie machen, du hast sie ja gesehen, du auch, da sind halt...
Aber das habt ihr nicht immer gehabt, ne?
Nee, wir haben spät damit angefangen, also für unsere Verhältnisse spät, also mit den allerersten Aufnahmen, da haben wir überhaupt nicht dran gedacht, das so live umzusetzen. Wir haben aber die erste Show 2006, da haben wir es ausprobiert und das war so richtig rudimentär. Wir haben ein iPod genommen, den halt mit AUX in eine die iBox geschickt.
Gut.
Und dann haben wir den quasi als Sampler benutzt. Und ich habe dann wirklich die Samples so geschnitten, dass ich spiele das Sample ab. Und damit ich nicht immer dann immer Start und Stopp drücken muss, ging jedes Sample immer so eine Stunde. Damit ich das abfeuern kann und dann bleibt der einfach da liegen. Und wenn der nächste Song kommt, brauche ich einfach nur auf Weiter drücken und dann kommt das Sample und der läuft einfach nur Stille durch.
Das ist ja schon ganz schön clever.
Das war so mein Ansatz jetzt natürlich. Ne? Wie das mittlerweile läuft, ist was ganz anderes. Aber ich habe da nicht jetzt irgendwie vorgehabt, immer Samples zu nehmen oder die immer live zu benutzen. Wir haben das erst wirklich richtig gemacht, ich glaube so 2010, 11, dass wir dann gesagt haben, wir müssen das jetzt live immer irgendwie umgesetzt kriegen, sodass ich dann irgendwann...
Ich meine, das hat ja jetzt richtig Nippelboard-Charakter bei euch, ne? Du hast wieder... Ja. Auch so Dinge, ob das jetzt diese Sirenen oder
dieses klassische DJ-Ding, ne? Dieses Airhorn.
Ja, genau.
Ja, das kommt ja, schon.
Die nächste Fahrt geht rückwärts.
Ja, diesen Okay, Let's Go Holländer, den haben wir auch schon mit verwurstet live, ne?
Ja. Aber ich meine, das macht euch ja auch so ein bisschen zu einer Partyband auch
voll.
Ein bisschen, ne?
Absolut.
Also bei all den kritischen Texten, die da sind und bei all dem kritischen Text und nicht mehr so dieser Fäkalhumor vielleicht wie früher. Mhm. Ist trotzdem immer irgendwie auch Party an erster Stelle mit,
absolut.
Oder?
Weil wir als Band sehen das so, wenn du ein Konzert von einer Band besuchst, dann gehst du ja da hin und du willst da auch irgendwie was sehen. Du willst nicht 4 oder 5 Leute auf der Bühne dabei beobachten, wie die da ihr Set runterspielen und dann wieder nach Hause fahren. Sondern ich habe den Anspruch an ein Konzert, dass ich da hingehe und sage, boah, geil, ich bin heute richtig geil unterhalten worden mit geiler Mucke und die Band hat mich abgeholt. Und das ist mein Anspruch an uns selber, einfach den Leuten, die unsere Show besuchen, was mitzugeben, dass die sich daran erinnern, eine Show von uns gesehen zu haben. Und ob das jetzt über Samples funktioniert oder Interaktion mit dem Publikum oder ich springe die Leute rein oder was auch immer. Irgendwas muss immer passieren bei uns auf der Bühne, dass die Leute sagen, ach so, das war doch hier die Röhne, die haben noch das und das gemacht. So, das ist mir schon wichtig. Und da gehören die Samples wohl oder übel natürlich mit dazu, weil, ja, kritische Texte mittlerweile und so, ne, alles so ein bisschen ernster geworden, aber wir haben ja trotzdem immer alles mit einem zwinkernden Auge. Alles geschrieben so, dass wir immer irgendwie sagen können, wir können noch den Humor mitnehmen oder die Welt ist scheiße und das weiß jeder. Und wenn ich da jetzt mich eine Stunde auf der Bühne stelle und allen Leuten die ganze Zeit nur durchgehen und sage, wie scheiße alles ist, da hat auch keiner Spaß. Sondern man muss irgendwie da jonglieren mit den Gefühlen, würde ich sagen. Und da sind die Samples so auch ein Instrument, wenn man so will.
Absolut.
Um die Leute da so ein bisschen aufzulockern. Auch,
und das macht ja auch was, ne? Also, weil da ja auch wirklich dann Partystimmung an manchen Stellen produziert wird, ne? Dass du da nicht nur mit deinem Schal stehst und ein Bier in der Hand.
Ja, das ist schon übertrieben. Aber wir legen auch Tanzpausen und so dann mal ein, ne? Weil wenn jetzt gerade mal die Gitarre nochmal nachgestimmt wird oder so, oder ich muss mal einen Schluck trinken gerade, dann brauche ich ja jetzt nicht dann so eine Stille stehen lassen, dann kommt irgendein Techno-Beat oder irgendein Gaga-Lied, was dann im Hintergrund läuft und die Leute tanzen da ein bisschen, haben Spaß und dann geht's danach mit der nächsten Nummer weiter. Ja, also
ich finde das wirklich auch cool. Also das
danke.
Ist aber auch eigen, ne? Also kenne ich sonst auch von anderen so in der Form nicht.
Ja, es gibt halt diese klassischen Bands, wie das jetzt ein Gutalax, wie die das machen. Ja, die leben da auch viel von, aber das haben wir ja für uns so auch nicht in der Form. Die haben das Thema Scheiße als Bandthema. Das ist deren Konzept. Da dreht sich nur um Scheiße. Und da benutzen die dann auch Sachen für, die in die Richtung gehen oder kommen mit der Baywatch-Theme auf die Bühne, wie sie es jetzt auch wieder auf dem Death Feast gemacht haben. Also da ist auch immer irgendwas, aber jetzt nicht in der Form, wie wir das machen, dass auch einfach nur ein Sample vor einem Song kommt, sondern auch mal mittendrin eins oder...
Aber bist du auch so mit elektronischer Musik verbunden so ein bisschen? Oder?
Also ich habe...
Weil da sind ja manchmal schon eher so... Ich sag mal, musikalische Exkurse mit bei, die nicht unbedingt
gut formuliert.
Das lacht mir gerade auf der Zunge.
Nee, also ich habe, was meinen musikalischen Horizont angeht, erstmal keine Grenzen. Ich höre in alle Richtungen was. Ich probiere da immer viel aus und wenn ich irgendwie was cool finde, dann höre ich mir das halt an. So, ne? Aber bei den Samples, um das dahin mal zu verknüpfen, da ist mir egal, ob die Leute jetzt die Mucke hören oder ob das ein anderes Genre ist, ist mir egal. Wir ballern da Samples rein, weil wir das witzig finden. Das ist der einzige Grund, warum die Samples bei uns so sind, wie sie sind, weil wir als Band sagen, wir finden das witzig so oder wir finden das so cool oder das passt für die Atmosphäre gut rein. Wir denken uns jetzt nicht, ey, das ist jetzt für die Leute besser, wenn wir das so machen, sondern wir machen das, weil wir das so wollen. Und das ist einfach nur eigener Humor, Selbstironie.
Das ist die beste Art, wie man sowas macht, weil man selber Bock drauf hat.
Ja, absolut. Ja, da sollte auch keiner mit Mucke anfangen oder weitermachen oder nur durchziehen, weil er muss, sondern jeder muss da Spaß dran haben. Das muss dich erfüllen, absolut, das muss eine Leidenschaft sein und sobald das nicht ist, lass es. Weil das wird nicht gut dann, für dich selber auch.
Du hast jetzt gerade ganz, ganz oft wir und uns gesagt. Sind solche Sachen, so ich nenne es jetzt mal Vorbereitung für eine Show oder die Überlegung, da mit, keine Ahnung, irgendwelchen Dingen dann zu arbeiten? Sind das dann so Sachen, die ihr zusammen im Proberaum euch überlegt? Oder ist das dann eher, dass dann einer, sag ich mal, der Kopf hinter der ganzen Sache ist oder so die treibende Kraft? Oder wie kann ich mir da vorstellen?
Also sehr viel, was so Vorbereitung und sowas angeht und Samples und welche Songs und wie sieht die Setlist aus? Und das ist schon immer der Großteil meiner Initialzündungen. Weil ich da schon, also kann man auch so formulieren, wie du gerade gemacht hast, so Kopf der Band, da kümmere ich mich schon viel. Organisatorische Dinge, wir machen ja auch alles selber. Ne? Also wir haben kein Label, wir kümmern uns komplett um alles alleine. Und da geht viel von mir aus. Aber wenn jetzt so zum Beispiel ist, ey, guck mal, wir spielen am Samstag in Holland auf der und der Show, lass uns mal irgendein geiles Sample raussuchen, was wir als Intro nehmen können, was die Holländer mitnimmt, so. Mhm. Irgendein Gaga-Lied aus Holland oder irgendwas, weißt du?
Da hat man schon sich ein bisschen immer... Gabba-Zeug,
was ja, die genau. Hören. Haben wir ja auch mit drin. Ne? Also mittlerweile feuern wir das nicht mehr so oft ab, weil es zu oft schon live eingesetzt wurde. Aber wir gehen schon noch ein bisschen drauf ein, wo wir jetzt spielen. Und aber auch vielleicht so gerade so zeitgeistaktuelle Sachen, die wir dann mit reinnehmen, wo man oder ob das irgendwelche aktuellen Memes sind, die wir dann mit verwursten, da gehen wir schon immer drauf ein. Aber das bereiten wir dann auch gemeinsam vor. Dann frage ich dann, hat gerade einer eine Idee, so, was ist gerade aktuell, so, sollen wir mal irgendwie was Lustiges Neues reinnehmen? Ja. Das wird dann gemeinsam vorbereitet und der Rest ergibt sich so immer gemeinsam. Also viele Sachen gehen von mir aus, auch Merchandise-Ideen oder was weiß ich, ne? Bookings anschreiben, so Sachen machen, das geht von mir aus meistens. Aber wenn einer eine Idee hat, dann entwickelt sich das immer in der Band. Ja.
Aber du hast gesagt, ihr macht alles DIY.
Ja,
keine Ambition, alles. Irgendwie labeltechnisch aktiv oder.
Ja, wir haben uns das immer überlegt, aber es war ja nie so, dass wir sagen, wir wollen jetzt nur noch das machen, wir wollen nur Musik machen, dann hätten wir ja natürlich schon ernsthafter alles angegangen. Mhm. Aber jeder hat seine Verpflichtungen, seine Jobs, alles. Martin spielt ja noch bei Stillbirth.
Genau,
Schlagzeug, ja. Die sind ja überall unterwegs und ja, da würde alles kollidieren dann mit uns, dass wir sagen, wir gehen da jetzt, ich sag mal, performancemäßig all in und wollen halt auf eine dreiwöchige Tour fahren oder das wird bei uns mit unseren Lebensumständen nicht funktionieren, geht nicht. Und deswegen, also wir haben uns ein paar Mal über Labels und so unterhalten und haben wir für uns dann keinen Mehrwert gesehen, weil wir gedacht haben, alles das machen wir eh gerade schon alles selber. Wir brauchen da jetzt nicht nur einen, also klingt jetzt ein bisschen brutal formuliert, aber wir brauchen jetzt niemanden bezahlen dafür, dass der das macht, was wir eh schon die ganze Zeit machen. Klar, wenn man Arbeit abgibt, hat man mehr Zeit für andere Sachen und so weiter. Ist klar, der Sinn ist auch, ist alles berechtigt. Ne? Aber für uns hat das irgendwie nie richtig Sinn ergeben. Und ein Booking zu haben, wäre für mich das Einzige, wo ich sage, das will ich gerne noch dazu haben, damit ich mich da nicht auch noch drum kümmern muss, weil das machen wir ja alles in unserer Freizeit. Ne? Und ich habe eh schon immer viele Baustellen in meinem Leben und ich will jetzt nicht sagen, dass die Band eine Baustelle ist. Ich meine, das ist eine absolute Leidenschaft so, ne? Das macht man auch gerne. Aber ich wäre manchmal froh, wenn ich mich um Bookings und das ganze E-Mails hin und her schreiben, wenn ich mich da nicht drum kümmern müsste. Das wäre so das, wo ich sage, das könnten wir gut gebrauchen, aber dafür releasen wir auch nicht in einer Taktung, wo man sagt, da kommt jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine neue Platte. Die Abstände zu Releases sind enorm und da fließt einfach nicht genug freie Zeit für in die Band rein, dass man sagt,
aber wo du das gerade sagst,
ja.
Ihr wart jetzt aufnehmen, ne?
Das ist in der Tat korrekt. Ich habe sogar auf der Fahrt hierhin den ersten Mix schon von unserer Single,
okay.
Die bald, warte mal, wir haben Oktober, dann ist die schon da.
Die ist richtig geil.
Die ist richtig geil.
Könnt ihr euch mal anhören. Ich werde jetzt hier, nein, also ist ja logisch, dass wir im Vorfeld aufnehmen, aber ich habe den Mix gehört und ich bin super hyped. Die 5-Track-EP, die da kommen wird, also ich sag extra kommen wird, weil die wird im Oktober noch nicht da sein. Wir werden davon auch 3 Stücke bei der Jubiläumsshow, die wir im Oktober noch veranstalten, da kommen wir ja später auch noch zu. Da werden wir auch welche spielen und wir haben jetzt 5 Dinger im Kasten, die werden gerade gemixt und gemastert und das wird auch nochmal, also dadurch, und da kommen wir nochmal zum Thema Besetzung, 2 Gitarren kam ja dann auch irgendwann, das Songwriting hat sich komplett verändert.
Absolut.
Und was da mittlerweile für Ideen bei rumkommt, weil man dann dran denkt, wir haben ja jetzt doch 2 Gitarren, das können wir doch viel atmosphärischer und breiter und das ist, also ich würde sagen, und das, ich glaube, da wird der Rest der Band auch zustimmen, das ist das beste Material, was wir je geschrieben haben, was da jetzt kommt. Und da ist sehr viel Arbeit reingeflossen. Viele Songs haben auch 1-2 Jahre gebraucht, bis die sich so rangereift haben zu dem, was sie jetzt sind. Aber wir haben uns jetzt nicht hingesetzt und gesagt, so, wir machen jetzt ein Album, sondern wir haben die Ideen, die wir hatten, so lange weiterentwickelt, bis wir gesagt haben, boah, geil. Und das sind 5 Lieder, die sind schon auf einem Niveau, wo ich sage, das ist wirklich das Beste, was wir bisher gemacht haben.
Ja, ich bin gespannt, wie Flitzebogen, ey.
Ja, von der Spielzeit her ist halt weiterhin grindig, sehr kurze Songs.
Nö,
oder?
Also hatten wir auch generell nicht mehr so sehr, ne? Also mit
ja,
der,
weil die letzten waren ja auch schon länger
genau.
wieder, ne?
Ja, also ja, da sind jetzt Fall. Auch wieder längere Stücke drauf.
Ja.
Der Titeltrack davon, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, der knackt auch die 5 Minuten.
Ach krass, okay. Ja,
das ist mal eine Ansage. Ja. Thematisch, wo bewegt ihr euch? Oder was waren die Dinge jetzt ohne...
Die dich bewegt haben?
Ich gerade sagen, ich möchte jetzt nicht zu weit irgendwie da vorgreifen, also, wenn das für dich in Ordnung ist.
Klar, also ich kann dir sagen, das ist mehr oder weniger eine Weiterführung von der düsteren, dystopischen Welt, die wir auf dem letzten Album erzählt haben, wo wir natürlich tagesaktuelle Sachen verarbeitet haben. Und das ist jetzt einfach so eine Weiterentwicklung. Also immer noch eine Untergangsstimmung, alles ist scheiße, was es ja auch ist. Die Welt ist ein Haufen scheiße geworden und wir bewegen uns ja immer weiter an den Abgrund. So, ne? Aber das einfach diese schlechte Laune, die man hat, wenn man sich die Nachrichten anguckt, über Eigenarten von Menschen zu, auch das Thema Polizeigewalt wird noch mal eine Rolle spielen, politische Entwicklungen, all diese Dinge, die... Also alles, ein bunter Blumenstrauß der schlechten Laune würde. Das kann ich schon mal sagen.
Melodien für Melonen.
Ja, krass. Ja. Ja, krass. Wo habt ihr die Platte aufgenommen, wenn man fragen
Das darf? Haben wir alles selber gemacht. Wir haben nur die Drums haben wir bei Embark Audio aufgenommen. Mhm. Den Rest haben wir selber aufgenommen. Vocals haben wir selber aufgenommen, Gitarren, Bass, alles selber aufgenommen. Ja. Wir sind da nicht, weil wir ja nicht wussten, wann, wir haben ja kein Datum, kein Tag, kein irgendwas. Wir haben alles frei gemacht, weil wir einfach uns die Zeit nehmen wollten dafür und deswegen haben wir uns da auch keinen Stress gemacht und wir haben das dann auch deshalb alles selber aufgenommen, weil wir nicht dieses schon wieder setzen wir uns selber die Pistole auf die Brust, weil wir müssen jetzt was releasen, weil wir müssen überhaupt nichts. Wir machen das dann, wenn wir da Bock drauf haben und wenn die Zeit da ist und wenn wir spüren, die Songs sind so, wie wir die haben wollen und deswegen haben wir das komplett in Eigenregie, außerhalb Schlagzeug im Studio aufgenommen.
Ich finde das super interessant, weil auch so, wie gesagt, für mich so als Musiker, ich kann aus eigener Erfahrung irgendwie mal sagen, irgendwann kommt ja der Punkt, wo du, glaube ich, über das Ziel hinausgeschossen bist und dann dieses noch mehr und ja, verändern ja. und so. Mhm. War das bei euch im Songwriting jetzt auch oder
jetzt
war das
aktuell
relativ
meinst
stimmig?
Du oder in der Vergangenheit?
Ja, genau. Ja, wenn so ein Song 2 Jahre lang liegt und so, immer weiterentwickelt wird.
Ich kann mir das bei Dennis gar nicht vorstellen, dass da irgendwann an einen Punkt kommt, wo der sagen würde, ich muss da nochmal dran gehen.
Ja,
das ist schon so ein Grund, warum wir es schon so lange nicht mehr gesehen haben. Ja.
Nee, also,
dumme Sau,
naja,
die Dinger haben sich, alles gut. Die Dinger haben sich insofern entwickelt, als dass wir gesagt haben, wir haben davon welche ins Live-Set mit reingenommen, haben die live gespielt, um zu gucken, wie fühlen die sich live an. Dann ein paar Songs auf der EP, die sind auch schon eine ganze Weile live im Set. Also wenn man die Shows von uns besucht hat, wird man sehen, den Song, den kenne ich doch schon. Ist nur noch nie released worden. So, ne? Ja, aber das ist clever. Ne? Wir wollten einfach mal anderes Zeugs in der Setlist haben. Ne?
Also, ja, aber einige Bands, die sagen immer, bevor wir das nicht released haben, kommen die nicht in die Setlist.
Ja, aber da gibt es einige von.
Ja, und gibt auch finde, andere, die releasen einfach nicht so ein Spielen.
Genau, das ja, aber das sind ja meistens dann die, denen fehlt es dann auch an einem Drummer oder so, ne?
Ja, kann auch sein.
Ja, also das ist jetzt auch kein, irgendwie, wir haben uns das als Ziel genommen, dass wir die Songs einfach schon mal rauskotzen, sondern wir spielen die live und wenn wir das fühlen, dass die sich gut anfühlen, die Songs, dann kommen die halt ins Set, weil warum sollen wir die nicht spielen? Die sind doch da, die
aber
Songs.
Aber trotzdem,
ne?
Wenn die so lange liegen und auch ja. wenn man die dann schon live spielt, dann verändern die sich ja immer noch, bis die
etwas,
aufgenommen
etwas,
sind. Ne?
Ja. Also meistens spielen wir Songs dann schon, wenn die fertig sind, dann spielen wir die auch. Aber wenn du dann aufnimmst und dann merkst du, ey, guck mal, das könnten wir eigentlich noch so machen, dann kommen noch so kleine Stellschrauben da ins Spiel, an dem man nochmal, genau, und ja. das haben wir jetzt auch wieder gemerkt, also es sind Nuancen, auch bei den Drums sind nochmal Sachen anders geworden, Betonungen sind manchmal anders geworden, da sind Staccato-Sachen drin, die vorher da nicht drin waren, die Vocals wurden auch nochmal teilweise angepasst, weil wir gemerkt haben, das wäre jetzt so, aber geiler, als wie wir das bisher gemacht haben, da gab es dann schon noch eine Entwicklung, also das waren aber auch jetzt primär die Lieder, die wir eh schon live gespielt haben.
Ja, okay.
Aber die, die wir noch gar nicht gespielt haben, da hat sich nicht mehr allzu viel verändert, würde ich sagen. Der Titeltrack, der lag bestimmt jetzt 1,5 Jahre so so als Rough Pre-Production lag der in der Schublade. Ja. Und dann beim Aufnehmen hat man dann gemerkt, so, ey, das könnte man noch machen. Und dann haben wir noch Veränderungen vorgenommen. Also das passiert schon, ja. Bei der alten Platte war das dann auch teilweise so, dass wir Songs erst fürs Studio dann fertig geschrieben haben, weil wir gemerkt haben, da fehlen irgendwie noch 2-3 Stücke auf der Platte, um das so ein rundes Album werden zu lassen. Und dann haben wir schon da auch noch alte Stücke auch nochmal überarbeitet, um die einfach runder und wie einen roten Faden wirken zu lassen über die Platte hinaus. Ne?
Gab es denn auch textliche Veränderungen? Ich meine, klar, eine Phrasierung, dass dann immer irgendwelche Sachen denn dann kommen und man merkt irgendwie, okay, aber...
Nee, eigentlich nicht. Nee, ich habe dann, also das ist zumindest das, wo ich bin da... Klingt immer so bescheuert, aber ich bin so perfektionistisch, was den Text angeht, dass ich...
Das hört man.
Schön, ne?
Absolut, kann ich nicht anders sagen. Also
ja, und da passiert es dann mal, dass nur mal irgendwie ein Wort anders ist, weil das gerade, wenn dann jetzt eine Gitarren- und Drum-Betonung kommt, wo ich dann sage, da passt jetzt eine andere Silbenaufteilung besser, dann ändere ich mal ein Wort oder so und versuche aber trotzdem natürlich in dem gleichen Thema zu bleiben. Aber nee, also Texte schreibe ich und dann... Auch da, wir haben ja eine Chatgruppe, wo ich dann den Text schreibe und dann da reinschicke und sage, guck mal, was haltet ihr von dem Text? Dann tauscht man sich dann nochmal drüber aus, dann werden vielleicht nochmal Sachen umformuliert und so. Aber grundsätzlich schreibe ich den und ich weiß, wenn ich da einmal ein Gefühl für habe, dann steht der Text und dann ist der das auch. Und wenn dann nochmal Worte dann sich durchtauschen, dann ist das Kleinigkeiten. Ne?
Du hattest vorhin gesagt, du hattest auch noch so das ein oder andere Projekt, wo du wahrscheinlich Sänger aktiv warst und nicht als Bassist, nehme ich an.
Richtig. Ich habe aber auch sogar mal in einer Band Schlagzeug gespielt. Das kann ich aber relativ kurz erzählen. Das war auch ein Projekt, wo jeder eigentlich schon eine andere Band hatte, außer der damalige Gitarrist, der Jens. Ganz liebe Grüße, falls er das hören sollte. Und da war das, nach 2 Jahren war das, glaube ich, schon wieder over, weil alle hatten mit ihren anderen Bands dann so viel zu tun, Studium, alles irgendwie lief dann auseinander und dann war das auch keine große... Wir haben auch nichts released, da waren damals nur so Drumcomputer-Aufnahmen. Hauptsache, wir haben was bei MySpace hochgeladen.
Ja, okay.
Man wird alt, das ist schon ein bisschen weiter. Also da haben wir dann auch ein paar Shows gespielt, aber das war dann darüber hinaus. Ich habe dann immer gesungen und das war dann, um jetzt nochmal von vorne anzufangen, Phobiatic. Mit dem Robert von Japanische Kampfhörspiele und dem Kai und dem Micha am Bass. Genau, und dann habe ich nach Phobiatic, als ich da raus bin, noch bei Japanische Kampfhörspiele gesungen. Das war ganz absurd für mich, weil das waren so die grindigsten, die ich mir damals angehört habe, auf meinem 128 MB MP3-Player, diese USB-Dinger, wo immer nur ein Album drauf gepasst hat.
Super.
Da habe ich alles immer von Yaka durchrotiert, weil das war für mich auch ganz neu damals. Und dass ich dann irgendwann da gelandet bin, war für mich unfassbar krass. Weil ich habe da Feature-Gesang gemacht, immer mal wieder. Der Christoph hatte mich dann mal gefragt, willst du nicht hier? Also der ist halt auch dadurch, dass ich bei Phobiatic gesungen habe, darauf aufmerksam geworden. Da habe ich dann, da gab es eine Tribute-Platte, A Tribute to Yaka. Da haben wir mit Phobiatic einen Yaka-Song gecovert. Also das war eine reine Coverplatte. Da hat er dann das erste Mal dann mich auch angeschrieben und gesagt, ey, guck mal, ich mache jetzt bald eine neue Platte für Yaka. Komm doch mal vorbei und nimm mir mal ein Lied mit auf, wenn du Bock hast. Ja, klar, ne? Ja, und da bin ich dann durch ein paar Features dann so reingerutscht, als dann der Boni damals da ausgestiegen ist.
Ja, okay.
Und da habe ich dann bei Japanische Kampfhörspiele gesungen.
Also bei Phobiatic hast du dann Englisch gesungen?
Absolut,
und,
ja.
Ja, okay.
Und das war dann eigentlich immer Singen bei mir. Und Schlagzeug war wie gesagt,
absolut. Phobiatic haben auch viele Shows gespielt.
Schon,
ne?
ja.
Da warst du ja auch gut unterwegs, ne?
Wann bin ich da ausgestiegen? 2014, glaube ich, habe ich die letzte Show. Das war auch Death Feast tatsächlich. Mhm. Das war aber noch eine Indoor-Edition damals in Andernach da. Da habe ich meine letzte Show gespielt und wir haben echt schon noch was gemacht, aber jetzt nicht in einem Radius, wo ich jetzt sage, da sind wir viel rumgekommen. Also okay, wir haben schon eher ein paar lokalere Dinger gemacht, aber auch Death Feast Open Air in Hünxe war da eine Show, die wir gespielt haben. Wir waren in Ostfriesland, also da war schon ein bisschen was dabei, aber jetzt nicht in einem Rahmen, wo ich sage, wir sind richtig viel rumgekommen.
Ich habe, wie gesagt, nicht wirklich verfolgt, aber immer wieder gesehen, dass Shows gespielt wurden und so. Mhm. Ging das denn mit Diarrhö dann irgendwie problemlos übereinander, wenn du da sagst, dass du mehrere Projekte hattest?
Ja, also ich war ja jetzt nie in 3 Bands parallel, wie manch anderer bei uns in der Band. das hat funktioniert, weil wir uns da eh ja immer abstimmen mussten mit den anderen Bands, weil Martin mit Stillbirth viel unterwegs und die anderen Mitglieder hatten ja auch ihre Projekte und dann musste man eh immer alles abstimmen. Ob ich dann jetzt einer mehr oder weniger in der Band bin, der auch nochmal ein zusätzliches Projekt hat, das war nie, dass sich das irgendwie blockiert hat oder so.
Aber war das unter euch, ich sag mal so blöd gesagt, immer so dieses, aber Diarrhö ist, ich sag mal jetzt, das Mutterschiff und alles weitere darum kann man machen, aber Prio ist ganz klar da?
Nee, oder? Also jeder, also nochmal, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, jeder soll das machen, wo er Bock drauf hat, musikalisch. Und wenn der da Bock drauf hat, dann soll er das volle Pulle genießen. Und egal, ob das jetzt mal ein Termin ist, wo das vielleicht geiler wäre, jetzt mit der anderen Band was zu machen, spiel halt. Wenn du eine Show spielen kannst, spiel die Show. So, klar, manchmal würde ich mir wünschen, so, ey, da irgendwie der Stellenwert ist gerade, hat sich verschoben, aber das ist dann nur so ein kurzes Bauchgefühl, wo ich mir denke, hä, nee, also ist nie eine Prio oder so. Ne? Ist ja okay. Immer noch alles ein sehr einnehmendes Hobby, sage ich ganz bewusst Hobby, weil wir machen die Band jetzt nicht, weil wir da monetär erfolgreich mit werden wollen, wird auch nicht passieren. Ja. Aber andersrum,
wenn man dann Stillbirth sieht, ja schon auch fette Touren
die,
machen.
Ja, und die tun auch alles dafür. Sind, ne? Gerade der Lukas, der Sänger, der arbeitet unfassbar für diese Band, der tut alles dafür, damit die da sind, wo sie jetzt mittlerweile sind. Die haben recht großes Standing ja mittlerweile, völlig zu Recht, weil die Arbeit, die der da investiert, ist unfassbar. Und da habe ich einfach die Zeit nicht für. Ich habe halt einen relativ stressigen Job, parallel noch ein paar Baustellen, die mich beschäftigen. Ich kann nicht so viel Energie, Zeit
da reinstecken. Das war jetzt auch gar nicht als Kritik gemeint. Nee,
ich habe schon verstanden. Ich wollte nur sagen, die haben völlig zu Recht so ein umtriebiges Dasein, weil die halt wirklich alles dafür tun, alles zu spielen, was geht. Weil die wollen wachsen, die wollen größer werden, was sie auch tun. Die spielen Touren mit Cataclysm, die spielen Asien-Touren, USA, alles. Also die für ihr Genre ist das krass, was die
da haben. Aber da muss ich dann Diarrhoe hinten anstellen, wenn es darum geht, den Drummer zur Verfügung zu haben.
Oder? Ja, aber dadurch, dass wir dann, also ganz, ganz selten kollidiert meine Planung. Wenn ich dann sage, pass auf, da und da die Show, die haben wir, sagen wir mal, jetzt als ganz, ganz top aktuelles Beispiel. Wir haben eine Show bestätigt im Februar, die wir jetzt im November spielen. Und in dieser Zwischenzeit ergeben sich dann plötzlich Tourmöglichkeiten oder so. Und dann sage ich auch, ja gut, dann machen wir den Schritt zurück. Also ist doch immer geiler, wenn eine Möglichkeit für eine Tour da ist, als jetzt irgendwo eine einzelne Show. So, und dann vielleicht Session Drums oder so, kann man da immer noch drüber reden, aber find mal einen. Der den Martin ersetzt.
Ich wollte gerade sagen,
theoretisch, nee, das werde ich, also das, wir benutzen Samples und der Laptop steht eh auf der Bühne, aber Drums werde ich live auf gar keinen Fall dem Computer überlassen. Da bin ich, da bin ich zu perfektionistisch für, dass ich unseren Stuff schon haptisch analog vor mir sehen will. Ne? Da ist halt meine Denke dazu.
Total nachvollziehbar.
Naja, und klar, also es gibt solche Szenarien ab und zu mal, aber das war jetzt nie so, dass das zu einem großen Problem geworden ist.
Ich finde das total faszinierend. Also der ist ja absolut gönnerhaft.
So, wie ja, jeder also, Hand
hat. Nein, warum?
Schon, also, ich habe auch gar keine Allüren, so, warum? Ne? Also,
nein, muss ja auch nicht.
Manchmal muss ich dann schon Zähne knirschen, wenn ich mir denke, so, boah, jetzt geht das wieder nicht an den und den Termin, wo wir eigentlich was anderes hätten machen können, aber nur eine Idee dafür da war. Und dann denke ich mir so, boah, krass, aber ist doch voll geil. Die Jungs können überall spielen und machen die Läden da voll. Und ist doch geil. Ja, sollen sie doch machen.
Ja, ich finde das.
Ich habe da nur keine Zeit für so viel Arbeit da rein.
Ich finde das wirklich total großartig. Ja. Und ich muss auch sagen, also aus eigener Erfahrung an vielen anderen Stellen oder auch von anderen Bands, die ich kenne,
Das ist nicht selbstverständlich.
Nein, überhaupt nicht. Das waren Gründe, warum Bands auseinandergegangen sind.
Das kann auch sein, ja.
Dass ihr da wirklich so cool miteinander seid und so abgeklärt, das spricht absolut für euch und eure Freundschaft und für die Leidenschaft für das, was Diarrhoe darstellt. Ich finde es großartig. Und
genau die drei Sachen, die du gerade gesagt hast, die sind mir immer wichtiger, als jetzt irgendwie zu sagen, meine Band ist aber gerade die Prio 1, sondern die Leute sollen die Shows spielen und dann ist das doch geil. Dafür macht man das doch.
Ja. Weil das ist ja genau das Thema eigentlich, dass da nie Ego mit reinspielen darf, ne?
Überhaupt nicht, weil wenn das passiert, dann das ist halt, das wird so ungesund dann.
Genau, richtig. Ja. Genau. Also gekränktes
Gift für
gekränktes Ego ist auch immer tödlich, auch für Freundschaft, für Band, für alles. Ne? Also dass du dann, aber trotzdem finde ich es cool, diese Einstellung zu haben, sich dauerhaft selbst zu reflektieren. Ah ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen mal. Aber ich gönne denen das.
Ja, und ich habe mich selber oft genug dabei erwischt, dass ich dachte, jetzt müssen wir wieder zurückstecken. Ja, ja. Und dann denke ich mir aber kurze Zeit später, wenn mal ein Tag vergangen ist, ist doch dumm, so zu denken, weil wenn du eine Möglichkeit hast, auf die Bühne zu gehen und da das, was du halt liebst, zu tun, dann mach. Und dann bin ich der Letzte, der dann sich da irgendwie aufspielt. Klar, manchmal denke ich mir auch so, mein Gott, ist das jetzt schon wieder so, dass wir jetzt die Nummer 2 sind? Aber das ist Quatsch, das irgendwie zu manifestieren, sondern die Leute, die auftreten können, sollen auftreten. Und dann sollen die das mit voller Inbrunst machen. Dann macht das die ganze Sache überhaupt erst geil.
Ist nicht selbstverständlich.
Kann sein, ja. Aber
auch, ja, wenn ich euren Stuff anhöre, also wie gesagt, der letzte Album, was ihr rausgebracht habt, da habt ihr eigentlich, wenn man es mal so im Vergleich mit anderen deutschen Bands irgendwie so sieht, dann hättet ihr rein theoretisch eigentlich alle Gründe, Allüren haben zu dürfen.
Ach ja.
Nein, das
also danke, das nein, sind
nein,
Lorbeeren
das ist wirklich,
und so.
Nein, das ist so. Das ist sowohl musikalisch, wie halt eben auch textlich und von dem, was jeder einzelne von euch in der Band da leistet, da reden wir jetzt nicht von irgendeinem Killefit. Mhm. Da reden wir von unfassbar hochwertig guten Death Grind, nenne wie du willst, mhm. Geil produzierten Stuff, also der danke. Hand und Fuß hat und nicht einfach einen Blödsinn darstellt. Deswegen, also finde ich so für mich persönlich aus dieser Warte heraus, weil ihr unheimlich viel Qualität einfach in der Band habt und dann zu sagen, hey, mach und wir treten dann an der Stelle vielleicht ein Stück zurück und sagen, okay, alles klar, finde ich absolut großartig. Also kann ich nicht anders sagen.
Freut mich zu hören.
Voll. Also wie gesagt, ich habe jetzt die letzten Tage viele eurer Sachen da durchgehört und vor allen Dingen halt eben die letzten Klamotten, die ihr da gemacht habt. Wie ich schon gesagt habe, alleine vom Gesang, mega.
Danke, danke.
Einfach nur großartig.
Aber dann finde ich umso erstaunlicher, also wenn ihr das auch so wirklich, ich sage jetzt mal, als ein Freunde-Projekt auch seht, ne? Weil wenn man so zurücksteckt, dann hat das ja auch was damit zu tun, dass man in dem Verbund auch sehr freundschaftlich miteinander umgeht.
Voll.
Dann ist halt, glaube ich, auch nochmal schwieriger, wenn dann auch so zum Beispiel ein Bassist aussteigt.
Ja.
Und dann so ein Bruch auf einmal drin ist, der vielleicht dann, ich meine, wenn es wirklich das Hobby ist und auch nicht die Menge an Zeit einnimmt, weil man es halt, ich sag mal, gut dosiert, nur macht, weil man es nicht anders hinkriegt, weil man auch so ein anderes Leben drumherum hat, hatte das dann irgendwie Gründe, dass man da in diesem Freundschaftskreis irgendwie auseinandergegangen ist, oder?
Nee, also würde ich jetzt so nicht sagen, aber die ehemaligen Mitglieder, da waren ganz selten mal Fälle dabei, dass man dann auch sich menschlich nicht mehr riechen konnte. Gibt's auch ganz normal. Leute haben irgendwann, das Leben verändert sich oder man entwickelt sich charakterlich in eine andere Richtung. Ja. Dann hat man dann irgendwie aus dem Nichts plötzlich nichts mehr miteinander zu tun. Aber das ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Keil zwischen eine Freundschaft plötzlich treibt. Wenn du jetzt einen guten Freund in der Band hast und der ist irgendwann raus aus der Band, ja, was ändert der denn dann? Nur, dass du nicht mehr Musik miteinander machst. Aber die Freundschaft,
so
idealerweise bleibt die Freundschaft erhalten. Gab's wenige Fälle, wo das mal andersrum kam, aber grundsätzlich haben wir jetzt menschlich immer Glück gehabt, dass wir mit guten Menschen zusammen in der Band gespielt haben. Und das weiß ich immer sehr zu schätzen, weil ich finde es super schwer, ein neues Mitglied in die Band irgendwie reinzuholen, der mit unserem Humor nicht kann, der unsere Werte nicht teilt. Das muss ja immer irgendwie freundschaftlich funktionieren überhaupt.
Man verbringt
erst
viel
so
Zeit miteinander unter Umständen, ne? Und auch sehr, hört sich jetzt Panne an, innig, ne? Also
klar.
Man ist ja sehr in einem sehr
im Löffelchen.
Löffelchen. Ja, wenn man auf Tour ist vielleicht auch was, ne?
Ja, das ist auch schon. Nee, aber das ist halt genau das Thema. Du verbringst viel Zeit, wenn du vor allem auch, du spielst einen Weekender, fährst irgendwie nach Holland, fährst dann irgendwie weiter nach Spanien, was weiß ich. Du bist die ganze Zeit im Auto, du teilst deine Lebenszeit mit den Leuten für eine Sache, für die du brennst, und da muss das menschlich funktionieren.
Und
wenn das nicht der Fall ist.
Die man teilt, ne?
Genau.
Und alles
das schweißt zusammen.
Ja, ja, absolut.
Und das war bei uns in der Bandhistorie so, dass wir immer großes Glück damit hatten. Und ich zum Glück sagen kann, wir hatten jetzt keinen, der war nur in der Band, damit wir da komplett sind oder damit wir einen haben, der da hinkommt, der da die Saiten spielt und dann wieder nach Hause fährt, sondern irgendwie muss einen das erfüllen. Und nur dann, und das haben wir vorhin ja schon mal gesagt, nur dann muss das auch als Leidenschaft, als eine Sache, die dir Spaß macht, funktionieren. Und wenn du keinen Spaß hast, dann mach bitte keine Musik. Also an dem Punkt war ich in den alten Bands dann irgendwann, wo ich dann gemerkt habe, die Band jetzt gerade, ich habe so das Gefühl, das wird für mich zu einer Bürde irgendwie, weil ich gehe zu den Proben, weil ich proben muss, weil da steht eine Show an, die wir spielen müssen. Und sobald du das als eine Belastung wahrnimmst, lass es. Ich habe das aus eigener Erfahrung so gemerkt, das war für mich die beste Entscheidung, dann da zu sagen, ich muss, glaube ich, hier an der Stelle aussteigen, weil das erfüllt mich nicht mehr. Oder das ist musikalisch nicht mehr das, was ich mir vorstelle. Wird sich aber auch nicht in eine Richtung bewegen, wo ich dann sage, da fühle ich mich dann wieder wohl mit, dann lieber nicht machen. Weil nur wenn du da wirklich zu 100% hinterstehst, sieht man das der Band an, man hört das, und wenn man den Punkt nicht hat, dann lass es.
Aber du hast es auch gerade wunderbar gesagt, dann sieht man das der Band an. Und das war ja bei euch live, also ganz ehrlich, mega geil.
Ja,
kann ich dir das sagen? Macht Spaß, macht einfach richtig, richtig Spaß.
Wenn du eine Band auf der Bühne stehen siehst live, dann spiegelt das irgendwie immer auch das Gefüge der Band wieder, wie die da stehen und wie die Performance ist und so weiter. Und dadurch, dass wir halt so gute Freunde in der Band sind, merkt man uns das natürlich auch an.
Total. Total. Ja. Man merkt einfach auch, wie versiert ihr auch untereinander seid, ne? Wie, ja, wie gut ihr euch anscheinend ja auch kennt und auch wertschätzen könnt.
Ja, voll. Ja,
absolut.
Aber, in dem Zusammenhang muss man dann jetzt auch sagen, jetzt steht ja diesen Monat auch noch was Großes an.
Oh ja, gut, da sprichst du natürlich jetzt genau das richtige
Darf
Thema.
Ich wollte noch mal eine Frage stellen.
Ja, ich stell die Frage,
genau.
So viel gelabert hier.
Dafür sind wir hier, wunderbar. Was mich interessieren würde, seid ihr eine fleißige, wir gehen Probenband oder?
Nee, überhaupt nicht.
So. Überhaupt nicht. Ja, aber wenn ihr dann Proben geht, ist die Chemie und alles.
Voll,
ja. Ja, wunderbar. Besser geht ja gar nicht.
Sorry für die Schmatzgeräusche beim Trinken.
Also
das kann ich wirklich sagen, was Proben angeht, sind wir, ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss, sag ich ja immer. Ne? Wenn wir also eine Show anstehen haben, dann wissen wir, ja, wir müssen vielleicht noch 2-3 Mal nochmal proben, weil die letzte Show ist jetzt vielleicht zum Beispiel mal ein bisschen länger her. Dann treffen wir uns, proben 1-2 Mal und dann ist es das.
Klingt so, wir müssen 5-mal proben, damit wir uns 2-mal treffen.
Ah ja, ist so. Nee, also die Sache ist, um gleich nochmal zu dem Jubiläumsshow-Thema zu kommen. Wenn wir eine Show anstehen haben, dann proben wir meistens echt nur, weil wir wissen, jetzt die letzte Show ist ein paar Tage her. Wenn wir jetzt in einem Monat 3-4 Shows spielen, da brauchen wir keine einzige Bandprobe, weil das sitzt, das Material. Außer wir spielen jetzt ein anderes Set, wie das jetzt auch im Oktober der Fall sein wird. Da müssen wir viel Arbeit reinstecken, das nochmal neu zu proben, weil da kramen wir auch für diese Jubiläumsshow alte
Songs?
Zum Glück haben wir da sehr gut gefiltert. Also wir spielen am 18. Oktober in der Zeche Karl in Essen unsere 20-jährige Jubiläumsshow. Wir haben Zeche Karl, warum? Wir haben die gewählt, weil für mich war das immer die Metal-Institution. Irgendwann die Line-Ups in andere Läden gegangen sind. Da habt ihr, glaube ich, in eurer Matrix-Folge gut drüber philosophiert, glaube ich. Ihr habt da so einen richtig geilen Bogen geschlagen über alte Venues und was da alles so lief und welche Bands da gespielt haben. Und das war leider in der Zeche Karl über die letzten 10, 15 Jahre immer weniger, dass man dachte, boah, geil.
Richtig
in der
schade.
Zeche Karl. Ja, voll, weil der Laden ist so geil.
Das war
geil.
Die komplette musikalische Früherziehung bei mir. Ich war nur da.
Ja, die Creator-Zeit, ne? Da haben wir unten im Keller wird mit japanische Kampfhörspiele geprobt.
Ja, genau.
In der Zeche Karl unten drin. Das war immer so, das ist hier die Metal-Festung im Pott auch. Also nicht nur im Pott, sondern NRW war Zeche Karl in Essen immer mit Metal verknüpft. Und wir haben gesagt, da geht jetzt immer mal wieder ein bisschen mehr. Also die spielen auch ein paar Shows da, aber eher so vorwiegend, ich würde jetzt mal sagen, was Poppigeres. Oder wenn die Jungs von The Narrator da spielen, ist das auch ein bisschen so, ja, was ist das, so Metalcore mit ein bisschen Deathcore-Einschlag. So, ne? Aber Metal passiert da irgendwie nicht mehr, in meiner Wahrnehmung zumindest. Die haben Comedy-Shows und so, machen die viel, auch so Open-Air-Sachen.
Ich war sehr verwirrt. Ich habe da mal Andy McKee bestuhlt gesehen. So, ne? Also dann sitzt du da irgendwie in der...
Eingestuhlt?
Womit wir wieder den Bogen zu dem Fäkalwitzen haben, genau.
Ich war auch da.
Nee, die Show warst du nicht da.
Doch.
Nein, wir waren in
Köln.
Aber war das denn,
war ich auch.
War das denn in der Kaue oder in der Turnhalle rechts?
Das war hinten ist
mit dem Balkon,
Kaue,
ne? Da spielen wir auch. In der Kaue. Ja.
Aber
ja.
Weißt du, wenn du da Bothrow, Cannibal, was auch immer, alles gesehen hast, in der Regel auch immer mal wieder leicht angesäuselt oder ne, so
wenig
im Bit stehend oder sonst was. Und dann sitzt du da auf einmal auf Stühlen
ganz
in der ersten Reihe und guckst dir da Musiker an, den du auch großartig findest. Aber das war so strange zu erleben.
Ja.
Aber total geil, dass ihr die Location ausgewählt habt.
War uns wichtig. Wir wollten jetzt nicht wieder die 100. Show im Turok spielen. Klar, wir haben da unsere 10 Jahre Jubiläumsshow gespielt im Turok. Ist auch eine Institution, kann man ja nicht anders sagen. Aber wir wollten endlich mal wieder was anderes machen. Und als wir uns dann umgeguckt haben, was die Kapazitäten angeht und so, da fand ich jetzt passender, die Zeche Karl mal wieder zu nehmen. Weil wir können da variabel sein, wenn jetzt, also entgegen meiner Erwartung, plötzlich absurd viele Leute kommen, dann können die ja den Balkon öffnen oben. Dann kannst du da noch Leute draufstellen. Dann können die bis
ohne
hinten,
Balkon sind 300?
Ich würde sagen 300 knapp. Also dann wird es schon sportlich. Und wenn du drüber gehst, machen die den Balkon auf und dann kannst du, glaube ich, bis 450 Leute, fast 500 in die Kaue hinten rein. Aber dann ist wirklich... Pickepacke.
Ja, 500 ist dann schon wirklich.
Genau, 18. Oktober.
Alle, die zuhören, Karten kaufen, damit der Balkon aufmacht.
Genau, das ist genau der Punkt, wo wir auch gerade vorher schon drüber gesprochen haben. Mhm. Nutzt einfach bitte den Vorverkauf.
Es gibt nichts Wichtigeres für Konzerte, gerade bei Leuten wie uns, die das mit ihrem eigenen Geld veranstalten, die das alles ohne Booking, ohne Promo, ohne Budget für Werbung. wir machen das alles alleine und wenn ihr Bock habt, ja, euch die Show anzugucken.
Ralf Schumacher.
Also dieses Instagram-Reel, was wir da hochgeladen haben, ist wirklich durch die Decke gegangen. Ich habe, also das war auch so, da komme ich gleich noch zu, da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass das so hohe Wellen schlägt, aber wir gehen da komplett mit unserer eigenen Energie, Geld, Leidenschaft rein und das würde uns und halt auch generell alle Bands, die an dem Abend spielen, erzähle ich gleich, sehr viel mehr Planungssicherheit geben, wenn der Vorverkauf genutzt wird und im Moment bewegen wir da uns in eine richtige Richtung. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Perfekt. Und wir spielen mit auch einem richtig geilen Paket, die Essener Jungs von Destroy Them eröffnen. Dann spielen Brutal Sphincter, die auch wieder, wenn wir beim Thema Pipi-Kaka-Humor und so sind, auch ganz weit vorne mit dabei sind. Die sind aber auch mittlerweile echt viel, viel ernsthafter, als die noch vor einiger Zeit waren. Und Coffin Feeder haben wir noch mit reingenommen. Das fand ich, war schon echt geil, dass wir das hingekriegt haben mit den Jungs. Wir wollten die unbedingt in dem Line-Up haben.
Datum müssen wir nochmal sagen. 18. Oktober,
Zeche Karl in Essen. Ist ein Samstag. Und ich würde mich freuen.
Primetime sozusagen.
Absolut, ja.
Ja, besser geht nicht.
Und da spielen wir dann ein Special Set. Da werden wir nochmal, also nicht die ganz, ganz peinlichen Dinger, aber wir holen noch ein paar Teile aus der Schublade. Die sind bestimmt 10 Jahre nicht mehr live gespielt worden. Und da müssen wir extra viel proben. Da sind wir auch wieder beim Thema. Ja. Ne? Wir haben keinen Bassisten aktuell. Also muss der Session-Bassist sich das ganze Material für über eine Stunde Set drauf schaffen. Wir müssen aber auch selber uns das Set drauf schaffen, weil andere Reihenfolgen, die Abläufe werden anders. Man baut ein paar Blöcke ein, wo auch mal kurz was erzählt wird und so. Und da müssen wir dann wirklich akribisch für proben. Und und Fun Fact zur Zeche Karl, ich habe da, glaube ich, ein Schulpraktikum Anfang der 2000er gemacht. Da habe ich Lichtshow gemacht bei Fetus und was war da noch? Also Dying Fetus, Six Feet Under.
Also war das so Metal?
Das war so ein Eintages.
Christmas Metal?
Na, ich weiß nicht, das war, glaube ich, eher was im Frühjahr. Da muss es 2002 oder 2003 oder so gewesen sein, ich weiß nicht mehr genau. Und da habe ich dann am Lichtpult gesessen, habe da.
Okay.
Gedrückt.
Chris Barnes, ja. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus.
Ja, mittlerweile sagt er nur noch Vocals von ihm ist leider nicht mehr so gut. Nee, aber das war für mich dann auch wichtig, das war wie so eine Art Homecoming-Idee dann, ne? Dass wir sagen, so, das war so für uns die Metal-Institution, Zeche Karl, geiler Laden, ja, die Leute da, der Sound, die haben da eine, also was die da jetzt mit der Anlage gemacht haben, unfassbar.
Ja?
Ich war schon ewig
also ich habe ewig keine Show da gesehen.
Da bin ich gerade die letzte.
Bin ich gespannt wie Flitzebogen.
Die letzten meinen Shows, war das dieses Jahr? Nee, dieses Jahr habe ich da Shelter gesehen tatsächlich.
Stimmt, du warst auf der Shelter
Show. Here we go again.
Genau, und das war auch tatsächlich, das war cool. Auf jeden Fall cool.
Stimmt, hast du erzählt. Ja, war die Mantra?
Das war die Mantra Anniversary Show, genau. Anniversary. Und Anfang des Jahres, glaube ich, was, oder Ende letzten Jahres, habe ich da Curse gesehen. Auch mit der Jubiläumsshow.
Yoga hat er gemacht?
Yoga Curse, genau.
Ja, genau.
Yoga ja, allerdings dann halt.
In Musik. Ja, guck mal, ja, krass. Ja. Aber ich kann diesen Gedankengang total nachvollziehen, zu sagen, das ist wie nach Hause kommen.
Voll.
Also, ich habe auch mal das Glück gehabt, dort spielen zu dürfen.
Strapping Young Lad war das, ne?
Dillinger.
Ja, mit Dillinger.
Oh, geil. Ja, da haben wir mit End of Days damals die Vorband von Dillinger gemacht und Dillinger. Und der Moment, auf dieser Bühne zu stehen und zu wissen, hey, da waren die ganzen geilen Typen, die du selber so abgefeiert hast, auch schon drauf. Also ich zehre heute zwischendurch immer mal wieder davon und denke, wie geil waren die Zeiten in der Zeche Karl und wie schön war das, da auf einer Bühne zu stehen. Deswegen, ich gönne es dir vom Herzen. Das wird richtig geil, glaube
ich. Vielen Dank. Also ich genieße das auch unglaublich. Also ich bin jetzt schon in der ganzen Vorbereitung unfassbar nervös. Nicht nur in der Hoffnung, dass es, ja, na klar, voll wird, aber dass alles funktioniert, dass die Leute einen geilen Abend haben, dass das alles einfach eine runde Sache wird, weil ich ja wirklich sehr akribisch da dran arbeite, dass das ein guter Abend für alle wird. Nicht nur, dass die Leute da eine geile Show sehen, sondern auch, dass die Bands sich da wohlfühlen, die wir da reingebucht haben. Und wir haben, glaube ich, zweimal bisher in der Zeche Karl gespielt. Das waren dann immer so Ein-Tages-Festival-Sachen. Und jedes Mal da auf dieser Bühne, du guckst da in diese geile Ziegelhalle rein, das ist einfach ein geiles Gefühl. Und das ist, für mich ist das Metal im Ruhrpott einfach. Das gehört für mich dazu. Und da ist die Zeche Karl
aber bei all dem der perfekte akribischen, Ort. Ne, und sich Sorgen machen, dass die anderen sich selbst nicht vergessen und selbst auch genießen den Abend.
Das wird dann passieren, sobald ich weiß, wir haben jetzt Stage-Time. Dann geht bei mir, dann gehen die Scheuklappen raus und dann weiß ich, jetzt zählt nur noch der Moment hier. Vorher, da werde ich durch Hölle gehen.
Ja,
Ich kenne mich halt, ich bin da, ich werde da versuchen, mich gefühlt zu 10 teilen, um alles irgendwie gewuppt zu kriegen, aber wenn der Moment kommt, wo wir da auf die Bühne gehen, ab da werde ich einfach komplett
funktionieren.
Komplett, ja, was heißt funktionieren, ja. Aber ich werde das genießen und wie immer 200% in diese Show reinstecken. Also ist egal, welcher Laden, wie klein die Crowd ist, wenn ich da stehe und ich weiß, wir spielen hier unsere Songs, dann gehe ich da volle Pulle rein und gebe die meiste Energie, die ich habe, für diese halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wie auch immer lang das Set gerade ist. Und da wir da, das ist ja nun mal, kann auch nicht jede Band, mit der wir in der Zeit angefangen haben, von sich behaupten, dass die 20 Jahre existieren. Nee. Viele davon sind auf dem Weg irgendwo mal zerbrochen oder haben sich einfach aufgelöst, weil das nicht mehr so die Prio für die war.
Die meisten. Das ist realistisch gesehen die meisten.
Und deswegen werde ich das sehr genießen, dass das unser Geburtstag da quasi ist und dass wir da auch mit den neuen Songs da schon stolz drauf sein können, was wir da bisher, auch wenn wir jetzt nicht die, und deswegen ist da der Untertitel von der Show auch 20 Years of Pure Fucking Underground. Wir haben ja nie irgendwie so richtig groß rausgeschafft, so, ne? Also im Verhältnis jetzt, ne?
Ja.
Aber dafür haben wir in der Zeit echt viel gemacht. Und da hat der Name natürlich auch dann eine Rolle gespielt, ne? Weil die Leute haben sich den gemerkt und dann ist der Name auch irgendwie bekannt. Und egal, wo wir dann hinkommen, ja klar, Diarrhoe, ja klar. Also irgendwie, wir sind jetzt keine große Nummer, aber irgendwie doch bekannt in der kleinen erlesenen Bubble, in der wir uns da bewegen. Und das werde ich alles sehr, sehr genießen dann.
Habt ihr irgendwelche Rituale, bevor ihr auf die Bühne geht? Oder hast du
etwas? Nee, also ich für mich selber, ich versuche ein paar Probedurchläufe, um die Stimme so ein bisschen warm zu kriegen, mache da so ein paar Geräusche und versuche so ein bisschen mir den Hals warm zu gurgeln, sag ich mal vorsichtig. Ne? Ja. Da habe ich aber keine Technik. Ne? Ich bin jetzt auch keiner, der sich da hinsetzt und da, weil ich jetzt immer gesehen habe, da auf Social Media da in so eine komische Flasche reinblubbern da mit so einem Strohhalm. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Da sitzen dann welche da mit so einer 0,5er Flasche mit so einem Strohhalm drin und pusten da irgendwie rein oder summen da rein. Ne? Hab ich,
haben wir auch schon mal gesehen. Ne?
Aber Freitags.
Ja, also... Nee, aber ich kenne mich mit Techniken und sowas.
Ich kenne mich auch jetzt, eher aus den Flaschen, anstatt da rein zu blubbern.
Also, kommt drauf an, wenn nicht genug Kohlensäure drin ist. Nein, aber die Sache ist halt, ich befasse mich nicht mit einer Technik oder mit Fachbezeichnungen. Ich mache das so, wie ich das kann, wie sich das für mich gut anfühlt. Wenn mich jetzt irgendeiner, der auch Sänger ist, fragt, ja, wie machst du das? Machst du das hier mit False Chord? Und ich so, keine Ahnung, ich schreie einfach rein, Bruder. Ich weiß es nicht. Ne? Ich mache einfach. Und wenn mich jemand auch fragt, so, ja, kannst du mir ein paar Tipps geben, so wie ich das besser machen kann? Da kann ich nur sagen, bleib dran und versuch das irgendwie so zu machen, dass du deine Stimme damit nicht fixst, sondern guck, dass du dich da schon, klar, ist das irgendeine Technik, ne? So, ich kann immer nur empfehlen, das ist eine Learning by Doing Sache. Du kannst dich jetzt nicht hinsetzen, dir ein 10 Minuten YouTube Tutorial anklicken und angucken und erwarten, dass du nach 10 Minuten dich anhörst wie Will Ramos von Lorna Shore, so wie ja jetzt mittlerweile jeder Sänger klingt, ne? Das ist ja auch, muss man halt, kann man finden, wie man will. Der ist natürlich ein krasser Vocalist, aber das, was man kann, soll man so machen, dass das für einen funktioniert. Und bei mir war das immer genau so. Ich habe dann keine Rituale groß gehabt, weil ich mich mit Technik nicht auskenne. Ich wärme mich ein bisschen auf, so. Der Drummer spielt sich ein bisschen auf so einem Drumpad warm. Gitarristen, Bassisten zocken sich warm. Das ist so die reine Routine. Und wir haben jetzt nicht irgendwie, dass wir vorher noch alle einen kurzen trinken müssen oder irgend so einen Scheiß. Wir gehen auf die Bühne und haben dann Spaß. Und davor ist einfach nur kurz einmal aufwärmen. Ja, das ist eigentlich das Einzige. Rituale würden mir da keine einfallen, außer dass ich Martin immer sagt, er soll nicht so schnell spielen. das ist vielleicht ein Ritual. Ja, heute mal ein bisschen langsamer.
Ja, so ein bisschen.
Da neigen wir leider dazu.
Zieht er live immer das Tempo
an? Ja, schon. Aber merkt er aber überhaupt nicht. Ne? Für den ist er ganz normal. Ich merke das vor allen Dingen beim Singen, weil
dann an es gibt Songs, Stellen die Luft wegbleibt.
Genau, da merke ich schon, das spielen wir doch sonst nicht so schnell. Ja, da fällt's dann wirklich beim Singen gerade die Treppe runter. So gefühlt sich ja dann. Ja. Nee, aber wir spielen auch ohne Klick und nix. Ne? Also das ist ja alles einfach nur so durchballern. Und da ist der Martin prädestiniert, mal ein paar BPM oben drauf zu packen. Ja. Liebe Grüße.
Also, kenne ich aber auch keinen Schlagzeuger, der das nicht macht. Also,
ja, wenn du auf Klick spielst, besteht die Gefahr ja nicht. Viele spielen
aber
auf Klick, deswegen geht das ja
aber ohne
auch, ne?
Klick kenne ich keinen, wo das nicht so ist, dass...
die sind immer eingerufen, so auf Mosch, so 5 bis 7, 8 BPM mehr. Ne?
Moschteile dann unter Umständen auch mal 5 bis 10 BPM langsamer sind.
Das ist live aber geil.
Das ist live sehr geil.
Ja.
Aber dann die schnellen Teile, wo du dann manchmal als Gitarrist so denkst, okay, da komme ich jetzt gerade nicht hinterher, da spielen wir eigentlich nicht so. Genau.
Ja, zum Glück ist das Problem jetzt nicht so, dass das in einem Song plötzlich dynamisch sich verändert, sondern der Song wird schon beim Einzählen mit der Snare, tak, 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 da weißt du schon, ach du Scheiße.
Aber das Tempo hält er dann auch.
Ja, ja, klar. Genau. Also
weil der in sich eigentlich immer sehr straight
voll,
ist, aber dann halt einfach
Der zählt zu schnell ein.
20 ganz BPM einfach. Schneller
an. Der zählt einfach zu schnell ein und dann guckt Cedric mich schon immer so rüber, guckt schon so, macht schon wieder so, ach du, guckt dann zu Martin und dann manchmal nicke ich auch rüber und zeige ihm dann, ne, vielleicht jetzt mal ein bisschen langsamer, aber das muss zum Glück nicht so oft passieren. Ja. Also manchmal werfen wir uns dann so Blicke zu, weil ich so, ach du Scheiße, wo sind wir denn
jetzt? Wenn du die Panik in den Augen siehst, dann weißt du jetzt.
Gerade bei Cedric, der merkt das sofort. Also Martin und Cedric sind, würde ich überhaupt beste Freunde und
die haben Chemie. Wie die Augen von Cedric aussehen, wenn eingezählt wird.
Ja, also vielleicht wird man sehen, aber vielleicht wird man dann auch erst im Laufe des Songs sehen, weil meistens klingt der Einzähler gar nicht so schlimm schnell. Man merkt es dann aber am Riff oder am Text. Ja, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Ne? Und dann manchmal muss man dann schon mal die Bremse reinhauen. Aber es geht.
Ja, hast du Songs, wo du sagst, boah, da habe ich live richtig Bock drauf? Hast du so Lieblingssongs, die auf jeden Fall gespielt werden müssen?
Voll. Ich habe, würde ich jetzt sagen, von der letzten Platte Mount Stupid, das war auch die erste Single, die wir da rausgehauen haben mit einem Lyric-Video. Der ist einfach, der macht so viel Spaß. Auch dieser groovige Breakdown-Part, der da rein scheppert. Also die Leute dabei zu beobachten, wie die jetzt checken, oh, jetzt wird's asozial. Das macht richtig viel Spaß. Der Song Willkommen in der Desolation, der hat, weil du ja vorhin auch diese Catchiness angesprochen hast, der hat genau das, dass man so mit dem Refrain, das macht einfach so viel Bock, den live zu spielen. Es gibt aber auch Songs, wo ich sage, boah, bitte lass uns den nicht mehr live spielen, weil das ist einer von den Songs zum Beispiel, wo ich sehr viel Text reingepackt habe. Und wenn der dann witzigerweise zu schnell eingezählt wird oder so, dann musst du da richtig schnell sein. Und das ist dann auch konditionell eine Herausforderung. Das passiert auch. Aber ich habe so 3-4 Lieder, da sage ich, die müssen im Set sein. 100%, weil die funktionieren live immer. Die Leute, also ob die Leute uns noch nie gesehen haben und da spielen wir den Song, dann siehst du, die Leute kommen ins Mitnicken und fangen an, sich zu bewegen und so. Und klar, ich schreie die auch an und sage, jetzt kommt mal ran hier, bewegt euch mal ein bisschen. So, ich brauche auch die Interaktion. Also nicht damit der Band oder der Stimmung fürs Konzert dienlich ist, sondern weil ich will, dass die Leute rankommen. Die sollen jetzt mal ein bisschen ja mal den Stock aus dem Arsch ziehen und mal ein bisschen sich auflockern. Und da lege ich sehr viel Wert drauf. Ein paar Songs sind mir immer wichtig, ja.
Du hast gerade gesagt, so dieses, dass die Leute merken, was passiert, obwohl die Songs vielleicht gar nicht kennen. Mhm. Ist das beim Songwriting schon so, dass ihr dann vielleicht auch merkt, boah, das wird richtig gut funktionieren oder andere Parts, die nicht so gut funktionieren? Wie ist das? Ist das so ein Feeling-Ding, wo ihr dann sagt, boah, das ist genau das, was wir in dem Moment erreichen wollten in dem Song?
Ja, also ich glaube, das ergibt sich ganz natürlich, weil Martin und Cedric und ich, wir unterhalten uns über die Riffs und dann wissen wir schon manchmal, boah, wenn wir den jetzt auch nur einen Schnuff langsamer spielen, als wir den da gedacht haben, dann wird der so richtig groovy und die Leute werden da in der Moshpit schon aktiv. Ja, das passiert auch mal, aber wir schreiben jetzt nicht darauf hinaus.
Nein, das meine ich nicht, aber eher klar, eine natürliche Entwicklung.
Das ist ganz, ganz klar, weil alle in der Band auch gerne andere Bands sich angucken und zu Konzerten gehen, ist man als Musiker immer irgendwie damit verknüpft, daran zu denken, wie der wohl live rüberkommt. Und klar sind dann Passagen, die das auch begünstigterweise so dann besitzen, so vom Charakter, aber das ist ganz normal, dass man dann denkt, so, boah, der will live scheppern. Wenn wir den Part so machen, wie der da jetzt ist, das klar, das passiert. Und das ist jetzt auch bei der Platte, die jetzt kommt, genau so, dass ich da.
Nächste Frage gewesen.
Genau, da habe ich dann auch gemerkt, so beim Textschreiben auch an einer Stelle von der Single, dachte ich auch so, boah, wenn der live mit der Pause und dann kommt ein Teil, da legen die Vocals vor und dann kommt der Breakdown-Part. Und da wusste ich schon, das wird live richtig krachen. Ja, da habe ich mich auch bei erwischt.
Da bin ich gespannt, ey.
Ja.
Wie geil.
Aber der ist dann jetzt schon raus?
Wir haben ja jetzt Oktober.
Genau. Ja, ja.
Der ist raus. Also wie gesagt, ich habe am...
Der wird jetzt rausgekommen sein.
Er war rausgekommen worden.
Genau.
Lyric-Video kommt dann.
Foto 2.
Ja. Lyric-Video sollte da sein mit der Single und das ist dann die erste von den 5, die dann kommen. Ich weiß nicht, wann die ganze EP kommt, das weiß ich jetzt wirklich noch nicht.
Ja.
Die wird aber auf gar keinen Fall im Oktober fertig sein. Das war eigentlich mal meine Idee, dass zu der Jubiläumsshow die Platte fertig ist, aber das hat einfach zeitlich nicht funktioniert. Dafür haben wir da zu viel.
Ist jetzt halt so, ne? Aber auf jeden Fall Jubiläumsshow, da müssen wir jetzt nochmal richtig Gas geben, damit das da richtig schön voll wird.
Auf jeden Fall, würde ich mich freuen.
Der Balkon muss voll werden.
Nicht wie gesagt, ne, also ich mache mir da gar keinen Stress.
Balkon.
Ich habe
Balkon, genau.
ich hab so das Gefühl, wenn da zwischen 200 und 300 Leute kommen, bin ich sehr zufrieden. Ja. Und wenn nicht, dann ist aber auch nicht schlimm, weil wir werden ja trotzdem Bock auf diesen Abend haben. Und die Leute, die sich Tickets geholt haben jetzt schon, und das sieht zahlenmäßig wirklich schon ganz ordentlich aus, die werden ja trotzdem voll versorgt von uns. Egal, wie viele da jetzt sind. Aber klar, voller Laden, immer geiler.
Immer
geiler. Kann man ja keinem sagen. Ja,
deswegen nichtsdestotrotz alle, die
noch keine Karte haben. Außer eine Matrix in Bochum.
Nein, deswegen, Leute, alle, die noch keine Karte haben, kauft euch eine.
Ansonsten würde ich sagen, machen wir einen kurzen Break und suchen uns mal ein paar Songs für die Liste raus.
Ich hab schon mal.
Ja?
Was Tanzbares.
Dann würde ich sagen, kurzes Break und dann sind wir gleich wieder da.
Yes. Jo. Tschüss.
Ciao. Jo, da sind wir wieder. So, und jetzt machen wir hier mal großes Playlist-Gedöns. Ihr wisst, was ich meine. Und da lassen wir dann erstmal natürlich unseren Gast.
Oh, no pressure.
So.
So. So, jetzt aber hier.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Muss aber auch was Vernünftiges sein, ne?
Oha.
Ja, war so klar. Ich habe mir gedacht, weil wir ganz am Anfang drüber gesprochen hatten, wie ich da irgendwie zu der Mucke gekommen bin und so und was so meine ersten Bands waren, die ich dann, genau. Oh, deswegen gehe ich auf Limp Bizkit und zwar von der 99er Platte Significant Other. Würde ich gerne den Song 1999 nehmen.
1999.
Weil der ist underrated, sage ich. Alle gehen auf Breakstuff oder auf irgendwas. Ich sage, der Song ist geil, deswegen würde ich den.
Ich habe den überhaupt nicht im Ohr, aber höre ich mir nachher mal an. Ich bin gespannt.
Habe ich jetzt auch nicht im Ohr, aber ich habe schon fast damit gerechnet. Ja, ich hätte noch mit einer anderen Band auch gerechnet.
Sag
mal, was als zweites kommt. Und dann sage ich dir, was ich noch erwartet hätte.
Ja, gut, gerne. Aber da. Nö, sag ich nicht.
Nö.
Mach immer weiter. Nein, also ich würde einfach relativ relativ aktuell, ist aus Juni jetzt die Platte, würde ich von Cryptopsy, nämlich den Song The Art of Emptiness, nehmen. Den habe ich im Auto jetzt mehrfach sehr laut gepumpt, weil ich den echt geil finde. Klare Empfehlung, ist eine gute Platte. An Insatiable Violence von Cryptopsy ist ein gutes Album.
Flo Monier kann's noch.
Ja.
Ist so.
Der alte Band Sack. Noch. Wobei
richtig gut, ey.
Ich immer noch bei den alten Sachen irgendwie immer wieder bei denen bin.
Na klar.
So, ne? Aber ja.
Aber ich finde, das ist ein stabiles Album.
Ich hätte Black Delia Mörder noch gedacht, dass du da vielleicht irgendwas von nimmst.
Ja, also da dachte ich jetzt, ich versuche eher heute den Kontext hier im Podcast aufzugreifen für mich selber. Aber ja, ist auch eine meiner Top 3 Lieblingsbands.
Ja, Black Delia Mörder ist eine unfassbar geile Band. Letztes Jahr Dortmund Deathfest dran denken musste, wie extrem du dich gefreut hast emotional das für dich
war. Ich habe geheult, ne? Weil seit dem Tod von Trevor und wir hatten 2018 mit Black Delia Mörder auf dem Deathfest gespielt und wir haben Backstage abgehangen, wir haben viel geredet, weil er so ein laufender Metal-Almanach war. Du konntest den über jede Band ausfragen, der wusste alles. Der kannte alle Underground-Bands, selbst auch deutsche kleine Bands, wo ich mir dachte, hä, wie krass, der Typ, der lebt die Musik, das ist so krass. Und dann vom Tod zu erfahren, war so, ach du Scheiße, ey, die Band, die können doch so jetzt nicht weitermachen, wie willst du den ersetzen? Ne? Aber als Brian sich dann entschieden hat, den Gesang zu machen und dann weiter die Band am Leben zu halten, da bin ich komplett emotional geworden. Das war für mich wichtig, weil ich liebe die Band sehr und die dann zu sehen, dass die nicht aufgeben und weitermachen, war mir sehr wichtig.
Ja, und das war nur, das hatte ich noch so im Kopf, deswegen hatte ich gedacht, oh, vielleicht ist das...
Gerade von der Miasma-Platte wäre auch eine gute Idee gewesen, aber ich bin dann noch ein bisschen älter gegangen und dachte, komm, nimmst du mal den Biscuit.
Ja, passt ja auch alles, alles gut. Ja. Aber da hatte ich so,
du hast meinen Musikgeschmack verstanden,
Das ist so. Nils, wolltest du weitermachen?
Ja, ursprünglich wollte ich einen neuen Song von der jetzt im Oktober kommenden Perturbator, einen Song drauf tun, aber dann hast du, Dennis, gesagt, so, nimmst du einen Song von der Platte? Ist so, welche denn? Die? Oh, ja, okay. Somit nehme ich einen neuen Song von der wenn diese Folge erscheint, vor zwei Wochen erschienene neuen Platte von Heretor. Den ersten Song The Ashen Falls. Man sollte sich den mal anhören. Das ist ein richtig geiles melodisches Ding, aber dieses Zauberding, was die Snare.
Wenn auf einmal das Schlagzeug etwas tut, wo man überhaupt nicht mit rechnet.
Null in dem Song.
Also Rappel auf einmal.
Also du hast halt ein relativ normales, schnelles Niveau in dem Refrain.
Mhm.
Also was so, was so Blastbeat halt so angeht.
Ja.
Und dann setzt er ab der Hälfte im Refrain das nochmal einen drauf und denkst so, okay, das ist ziemlich geil. Besonders auch in einem Genre, wo du nicht damit rechnest.
Nee, nicht wirklich, das stimmt.
Und dann gehe ich noch ein paar Jährchen zurück für meinen alten Song. Und zwar habe ich, der Sommer ist jetzt ja rum. Und ich habe diesen Sommer sehr viel Danzig gehört.
Und jetzt bin ich gespannt.
Und
du kannst dich ganz schnell damit auch disqualifizieren.
Und
ne?
Es gibt ja eigentlich nur, also wenn man es genau nimmt, nur 4 Danzig-Platten. Das sind eigentlich die ersten 4. Vielleicht die ersten 5.
Ich bin sogar bei den ersten 3.
Ja, okay. Von der 3 nehme ich Dirty Black Summer.
Okay.
Ja, eine bluesige Nummer, sag ich jetzt mal so. Ja.
Test bestanden, ist okay. Stefan.
Ich bestehe ja nie Tests.
Komm jetzt zu deinem komischen Folklore-Scheiß da.
Ne, hätte ich tatsächlich Bock drauf. Ich habe aber, also von Asum ist die Inhale Exhale
remastert stark.
Worden.
Ja, ja.
Und,
geil.
Ich habe mir gedacht, ich packe auch den Titeltrack einfach als alten Song Inhale Exhale einfach mit drauf, weil das eine geile Nummer ist.
So
und Grindcore auch irgendwie zu dem, was ihr macht, gut passt, auch wenn es eine andere Schiene ist.
Ja, ja.
Aber Nasum hat mich musikalisch echt lange begleitet und war einfach eine geile Band. Und durch das Remastering, da habe ich jetzt gedacht, komm, schmeiß mal als Alten rein. Neu würde ich tatsächlich was hier aus der Region reinschmeißen, einfach um die Jungs ein bisschen zu supporten. Da würde ich gerne Acid Wound haben, eine Single rausgehauen. Da würde ich die Rule of Nines das ist jetzt so die erste Single von der EP, die jetzt rauskommen wird oder dann rausgekommen ist, würde ich einfach den Song mal mit in die Liste packen, um dazu ein bisschen zu supporten.
Oh, gute Typen, gute Band, ey.
Absolut. Musikalisch nicht hundertprozentig meine Baustelle, das wissen die Jungs auch, aber ich finde, das ist fett, was die machen. Die stehen da komplett hinter, die haben da richtig Bock drauf und das ist das Wichtigste und das ist geil. Und nicht alles muss mir zu 100% gefallen. Das muss in erster Linie halt authentisch
was
sein.
Ja schwer
und
ist.
Das ist sowieso schwer. Also, wir können auch gerne Heiler Jock reinpacken. Finde ich, ist auch ein super Song. Ne? Also, ist vielleicht rumänische Folklore. Ist vielleicht beim nächsten Mal in der Liste. Wer weiß das schon? Also,
immer für eine Überraschung gut. Ja.
Immer ja. Auf jeden Fall so, dass ein bisschen was Neues reinkommt.
Sobald die viel angeht. Rutscht den Stefan die Buchse runter.
Ja, und auch hier, wie heißt das? Ist das
Erektion, ich weiß.
Klarinette,
ja,
Oboe,
genau.
Weiß nicht, irgendwie so diese Geräusche, die da halt machen. Ich weiß nicht, wie die Instrumente da so alle heißen, aber das ist egal. Immer, ne, wenn du so ein Akkordeon dabei hast oder so ein bisschen, ist immer gut. Ist immer Stimmung.
Irgendwann, dann müssen wir mal so...
Zitat auf dem Shirt, Akkordeon ist immer gut.
Akkordeon ist immer gut, ja, genau. Irgendwann, dann müssen wir mal so ein bisschen Stefans Background beleuchten und dann müssen wir mal eine Reise nach Rumänien machen und da mal einen Podcast aufnehmen.
Kannst du dich nur daran erinnern, was ich aus dem Restaurant beim letzten Mal, als ich in Bukarest war, dir geschickt habe, was da abging? War das geil?
Voll in den Film. Ja, also... Großartig. War da irgendwie so eine Folklore-Live-Band irgendwie?
Du, ich war.
Wir driften ab.
Aber es war geil. Komm.
Ich war halt mit meiner Schwester dann. Nee, war das mit meiner Schwester? Ich glaube ja, da waren wir zusammen in Bukarest und dann war ich direkt in Bukarest in der Altstadt in einem Restaurant und da war total geil, weil auf einmal fingen sie da mit Live-Musik und so richtig klassische rumänische Folklore. Und die sind um die Tische rum. Die haben da. Richtig Party gemacht, das war geil. Und ich saß da und hab einfach
so
ein Grinsen im Gesicht. Ich bin nicht mehr aus dem Grinsen rausgekommen. Ich habe mich so gefreut, ich wollte einfach noch länger da bleiben, weil das so schön war, weil das so viel Spaß gemacht hat. Und die Leute haben alle Spaß gehabt.
Das ist das Beste.
Weißt du, also Musik hin und her und also sobald das irgendwas macht mit dir, sobald du irgendwas an Emotionen dabei hast, dich das irgendwie packt, dich mitnimmt, ob dir das Spaß macht, ob du feiern willst, ob du tanzen willst, ob du moschen willst. Aber wenn das irgendwas mit dir macht und die Leute mitreißt und die Stimmung passend dafür ist, dann ist das geil.
Dann ist das Beste an Musik.
So, und da spielt dann auch keine Rolle, welche Musikrichtung das ist. Aber wenn du merkst, die Leute stehen dahinter, die haben Spaß daran und die Leute gehen mit, dann ist alles geil.
Ja, voll. Ja. Stimme ich dir zu.
Und Stefan schickt mir ein Video und ohne Scheiß, ich musste auch direkt tanzen. Ey, ich musste sofort mit Arsch.
Aber hast du ihm dann ein Video geschickt, wie du tanzt zu dem Video?
Aber sofort das hätte ich gerne
die
gesehen.
Die Kunst dabei.
Ja, ganz genau.
Die Kunst dabei. Dennis hat gesessen, hat trotzdem getanzt.
Ja, natürlich. Mehr geht auch bei mir nicht, tatsächlich. Alrighty, gut. Also ich hätte als neuen Track von der neuen letzten Deftones, My Mind is a Mountain. Ich weiß, Nils, so finde ich sie nicht so ganz gut. Ich finde
sie okay.
Ja, die ganze Platte, ja, kann man sich, glaube ich, drüber streiten, aber ich finde den Song einfach nur großartig, weil der, ich mag das Drumming total. Das ist so, absolut songdienlich und total auf den Punkt, aber schiebt und drückt und nimmt ab und zu mal auch mal ein bisschen was raus. Also sehr dynamisch, richtig geil. Auch die Gitarrenarbeit von diesem komischen Flat Earther.
Ich wollte sagen, die Gitarre ist deshalb so gut, weil er kann halt ewig in den Horizont gucken.
Er sieht alles, der Typ.
Bis dass der Eisrand kommt. Ne?
Genau. Ja, ich meine, der Typ hat so...
Da gibt es ja unterschiedliche Theorien.
Ja, ich halte mich da komplett raus.
Ey. Ja, ich auch.
Also in den Sumpf will ich mich nie begeben. Nee, auf gar keinen Fall. Ich kann euch nur eine Doku empfehlen. Ich glaube, heißt das Behind the Curve oder Beyond the Curve? Das ist eine richtig gute Flat Earther Doku. Okay. Guckt euch die mal an. Ist also wirklich, du hast zwischen Kopfschütteln und Kaputtlachen.
Ja.
Du sitzt da mit offenem Mund und denkst dir, ach du Scheiße, es gibt Leute, die halt wirklich ernst meinen. Ne? Also das ist wirklich enorm. Das kann ich euch sehr empfehlen.
Auf jeden Fall.
Aber Deftones kommen nächstes Jahr nochmal auf Tour, ne? Glaube ich. Ne?
Ja. Kommen die dann mit ihm? Weil ich glaube, der will auch
ohne.
Ich glaube auch ohne. Will auch nicht mehr Flugzeug.
Der macht, der macht keine außerhalb USA.
Ja, der macht irgendwie nur noch Botox und so, ne?
Irgendwie genau, weil irgendwie von Jahr zu Jahr ist das immer enger geworden, wo er dann runterfällt.
Ja.
So, lass uns das Thema lassen.
Ja. Der Kreis ist zu eng.
Ja.
Ich glaube, der Vogel.
Ist das egal. Andere alles Unterwelt oder unter der Platte dann?
Ja,
oder
was mit Ex-Menschen zu tun hat, ich habe keine Ahnung. Aber
es gibt ja die Tunnel von Amerika noch Europa. Ne? Also das deswegen verstehe ich das auch nicht. Ey, man, kann auch Auto fahren. Ja, keine Ahnung, Fahrrad oder was auch immer er da treibt.
Wenn du dann noch zu den Elefanten kommst, ne, wo das noch oben drauf ist, ja, ne, mit der Schildkröte, die durchs Weltall fliegt, ach, egal.
Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Wir können jetzt noch ein bisschen, alles egal.
Schaff erst mal deinen zweiten Platz.
Alter Track, Head Over Heels von Tears for Fears. Und, weil es einfach nur geil ist. Es ist ein geiler Song von einem geilen Album von zwei Typen mit geilen Frisuren.
Wichtig.
So.
Gerade die Frisuren sollte man in den Vordergrund stellen.
Gerade total. Bei Musik ist sie sehr
entscheidend. Absolut. Ja. Und ich würde mir.
Packen wir noch was von euch drauf.
Ja,
oder?
Darf ich mir da wünschen? Bitte.
Ja, du
bitte,
darfst.
Bitte.
Gespannt wie ein Bettlaken jetzt.
Ja. Aber ich habe vorhin schon gesagt, ich hätte ganz gerne den Song Ihr seid der Schmutz. Alleine, weil das Wort Schmutz, und da haben wir uns ja gerade drüber unterhalten, leider nicht so oft benutzt wird, wie es benutzt werden sollte. Es ist einfach nur gut. Und der Song an sich ist auch absolut arschgeil. Ey. Deswegen.
Vielen Dank, freue ich mich. Ey. Cool,
ja,
dass wir auch in die Playlist geschafft haben.
Definitiv.
Ja, und ansonsten nochmal ganz, ganz wichtiger Aufruf. Kommt alle am 18.10. in die Zeche Karl.
Ich würde mich freuen.
Kauft im Vorverkauf Tickets.
Wenn nicht, ist jetzt auch nicht schlimm, aber ist natürlich immer besser.
Ihr
und man spart ja sogar noch ein bisschen Geld.
Ihr dürft auch kurz entschlossen gerne am 18. auch einfach da hinkommen und ein paar Bier trinken und die Abendkasse stürmen, aber kauft im Vorfeld Tickets und seid da.
Ihr werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht, weil das wird ein richtig, richtig guter Abend.
Davon bin ich überzeugt.
Und das sind doch schöne, abschließende Worte, oder? Also Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen lieben Dank.
Ich habe zu danken. Danke für die Einladung. Ich habe richtig viel Spaß gehabt. Und
das freut uns.
Ja, wir auch.
Vielen Dank dafür.
Dann bis zum nächsten Mal. Und 18.10. Nicht vergessen, ne?
Zeche Karl in
Essen.
18.10.
Zeche Karl.
Tickets im Vorverkauf, Mann.
Mensch.
Zeche Karl.
Zeche Karl. Vor allem Leute, die das beim Einschlafen hören.
Eine nehme ich noch.
Ciao, Kakao.
Also, macht's gut. Ciao.